Herzlich willkommen zu Tischlein deck dich Folge 19. Das war gerade ein Intro von Lang Lang, dem Pianisten. Und es war natürlich das Stück von Beethoven für Elise. Ein sehr schönes Klavierstück. Und ich habe einfach daran gedacht, was Marlon Krohn in seinem hervorragenden Buch schreibt, Kommunismus für Erwachsene, dass man nämlich Kunst und Politik immer zusammendenken muss. Es macht keinen Sinn, eins davon allein zu behandeln. Er sagt, Stalin und Venus gehören zusammen. Für ihn als Stalinist ist also klar hier die Vereinigung von Kunst und Politik ist enorm wichtig. Deshalb dachte ich mir, dieses Intro passt perfekt für das, was ich heute vorhabe, nämlich Gedanken mit gewissen politischen Sprengkraft vielleicht mal zu entwickeln. Die Politik dürfen wir nicht außen vor lassen, ist mir da auch klar geworden durch die Lektüre von Krohn, denn sie ist ja überhaupt erst das, was alles andere hervorbringt. Also die Wissenschaft kann ja auch nicht für sich im luftleeren Raum existieren, genauso wie nicht die Kunst. Es ist ja immer angewiesen auf äußere materielle Bedingungen, dass es überhaupt Künstler geben kann. Jetzt zu Corona-Zeiten sehen wir, wie schwer es die Künstler haben und dass es der Politik nicht so am Herzen liegt, die zu unterstützen. Verständlich kann man sagen, da Künstler ja eher regierungskritisch eventuell sind, werden die hier also schön am langen Arm verhungern gelassen. Aber das war jetzt gar nicht das Thema. Ihr merkt schon, wie ich hier ein bisschen aufgeregt bin und meine Gedanken gar nicht so richtig im Zaum halten kann. Aber genau deshalb war es ja notwendig, einfach heute schon wieder zu podcasten. Obwohl auch die Folge mit meinem Bruder natürlich geplant ist. Also hoffentlich sogar kommen wir schon morgen dazu, die aufzunehmen. Aber ja, es ist einfach zu viel. Wenn man einfach mal einmal angefangen hat mit dem Podcasten, dann ist es zu viel, was sich da im Inneren immer wieder anstaut. Und es muss einfach freigelassen werden, das muss jetzt raus. Ich werde heute also weiter aus diesem Buch Kommunismus für Erwachsene vorlesen, denn es ist sehr interessant. Und ich habe mich tatsächlich erst getraut, in den letzten Wochen das Buch zu Ende zu lesen. Als ich es dann auch schon im Podcast ein Stück weit besprochen hatte, erst dann habe ich den Mut aufgebracht, auch wirklich ganz bis zum Ende vorzudringen, wo es dann nämlich um Stalinismus geht und Krohn hier diesen Begriff mal positiv besetzt. Ja, warum nicht auch heute Stalinist sein, sage ich ganz klar. Ich beanspruche für mich nicht, schon diese Stufe erreicht zu haben. Aber ich sage nur, es war selbst in mir, wo ich schon seit Jahren eigentlich Marlon Krohn und seinem Twitter-Handle Lützis Welt da folge und immer nachlese. Für mich war es selbst auch schwierig, dieses Buch zu lesen, weil ich mich nicht überwinden konnte, solche radikalen Gedanken da nachzuvollziehen. Und erst dann, als ich es auch im Podcast ausgesprochen habe, hatte ich mich dann getraut, hier ganz bis zum Ende, bis zum Stalinismus also auch durchzulesen. Und heute ist es also mein Anspruch, hier den Kommunismus in Verbindung zu bringen mit dem Klimaaktivismus. Denn es ist klar, diese beiden Themenkomplexe, die sind so ein wenig komplementär. Also das eine hat das, was dem anderen fehlt. Der Klimaaktivismus ist so exoterisch nach außen gewandt, ist die Bewegung auf der Straße und das ist ja auch wunderschön und zeigt, dass man heute schon aktiv werden kann und sich nicht damit zufrieden geben muss, nur zu sagen, ich kann im Privaten was ändern, ich kann meinen Konsum irgendwie möglichst fair und ethisch gestalten, sondern nee, ich kann heute auch schon als einzelner, mitdenkender Mensch bewusst eingreifen in die Politik mit der Hoffnung, dass sich da tatsächlich was ändern ließe in der Politik, was vielleicht eine Illusion ist, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht tatsächlich darum, überhaupt mal den Schritt zu machen. Und was hat der Kommunismus also, was dem Klimaaktivismus fehlt? Natürlich diese Esoterik, die Selbstbeschäftigung und die fundiert theoretische Grundsteinlegung. Das ist also, was ich in Marlon Krohns Buch gefunden habe. Und deshalb sage ich, ist arbeite ich mittlerweile an einem eigenen Werk, das ich mal mit dem Arbeitstitel versehen habe, das Manifest der klimakommunistischen Partei. Ja, ich glaube, dass dieser Name tatsächlich eine hervorragende Synthese wäre aus den beiden politischen Ideen hier des Klimaaktivismus und des kommunistischen Theoretisierens. Die KKP, die werde ich also ins Leben rufen durch mein Manifest, und hier im Podcast bereite ich das nur ein bisschen vor und ordne mal die Gedanken. An der Stelle ist aber wichtig, nochmal auf die letzte Folge zurückzublicken. Ja, wie üblich, es geht darum, nochmal kurz zu reflektieren, was wurde da gesagt. Nun gut, einmal kurz zur Ideologie. Die habe ich dann natürlich in den schönsten Farben ausgemalt und angepriesen, dass sie ein ganz neutraler Begriff ist. Und ja, das finde ich auch eine legitime Begriffsbestimmung. Nur durch die Lektüre von Grohn habe ich da vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf gewonnen. Denn was Grohn schreibt, ist, dass Ideologie Gedankenmüll ist. Ideologie ist der Teil des wissenschaftlichen Denkens, der so beim Volk noch ankommt. Also einfach der Abfall davon. Es sind also nicht mehr wirkliche Gedanken, die da vollzogen werden, bei demjenigen, der stumpf der Ideologie folgt, sondern es ist nur noch der Abfall davon. Und da können wir wirklich zu Hegel, dem Philosophen, zurückgehen und sagen, ja, es tut aber genau Not, eben eigene Gedanken zu entwickeln und nicht einfach irgendwas, was von außen so als Ideologie kommt, einfach zu bejahen oder auch zu verneinen durch diese sinnlose Kritik, wie wir es auch schon gesehen hatten, wie wirkungslos eigentlich Kritik ist. Nein, sondern man muss diese Ideologie nehmen als These, selbst die Antithese dagegen setzen und durch eigenes selbstständiges Denken eine Synthese bilden. Mein Schema, das ich mir da zurechtgelegt habe, ist also folgendes. Wenn ich hier spreche im Podcast, dann liefere ich damit Gedanken. Schon das ist relativ selten heutzutage, wie Krohn schreibt. Aber gut, das ist schon mein Anspruch, hier Gedanken zu liefern. Was aber bei euch vielleicht ankommt, ist dann tatsächlich Ideologie. Und das ist ja gar nicht schlimm, weil es ist halt nicht möglich, diese Gedanken so in der Komplexität wirklich aufzunehmen. Sondern wenn man das einfach so runterhört, ist es vielleicht wirklich nur der Abfall meines Denkens. Und wenn ihr das einfach so hinnehmen wolltet, dann wäre das schon falsch, auch wenn ihr sagen wolltet, ja, okay, Klimaaktivismus, das macht Sinn, da stehe ich voll dahinter, was der Simon hier erzählt hat, dass hier doch jeder mitmachen kann. Nee, das wäre auch schon falsch, denn es geht tatsächlich um das selbstständige Denken und das ist wichtiger als nur die reine Wahrheit zu erkennen. Hier können wir zu Hegel zurückkehren, der also schreibt im Vorwort zur Phänomenologie des Geistes, was ich auch erst so zur Hälfte durchgelesen habe, also das Vorwort, nicht das Buch. Aber da steht schon einiges Interessantes drin, zum Beispiel, was ist die Wissenschaft, der Mensch, der kommt erst langsam zu einem Begriff der Wissenschaft und laut Hegel vergreift er sich da halt noch manchmal und tut sich ein bisschen schwer und sagt dann sowas wie, hören wir doch nur auf die Wissenschaft, dieses A gleich A, das ist das immer Gleiche. A gleich A, schreibt Hegel, das ist aber völlig sinnlos, in so einem Modus auf die Wissenschaft Bezug zu nehmen. Denn was wird damit eigentlich gesagt? Er schreibt, damit wird gesagt, mit der Aussage A gleich A ist impliziert. Jetzt haben wir halt mal drüber geredet, über dieses A, aber eigentlich gibt es das gar nicht. Also was der Wissenschaftler tun muss, ist wirklich Arbeit am Begriff zu leisten an diesem A. Und erst indem er darüber hinausgeht und dem reinen Wort A, das so selbsterklärend dasteht und leuchtet, erst wenn er dem noch was hinzufügt, was das auch wieder einschränkt oder erweitert, erst dann ist dieser lebendige Prozess in Gang gesetzt, woraus die Wissenschaft besteht. Wir müssen also über das A gleich A hinausgehen, also über die feste, vollständige Gewissheit, dass es so und so ist. Und das ist halt meine Kritik an der Klimadiskussion, wo gesagt wird, die Wissenschaft, die müsste mal berücksichtigt werden. Was ich hier auch dachte, gut, mein Begriff von Wissenschaft ist natürlich ein bisschen zu abschätzig dann rübergekommen in den letzten Folgen. Vielleicht bin ich ja einfach nur so ein bisschen skeptisch gegen diese Fokussierung auf Physik. Also mir scheint an der ganzen Klimadiskussion geht es vor allem um physikalische Studien und sehr viel die Rede von CO2-Konzentration in der Luft, Feinstaubpartikel. Ja, das ist ja auch wichtig, nur wenn wir das Klima als ganzheitliches Problem betrachten, weltumspannt und alle Bereiche durchdringt, dann ist klar, da müssen auch alle Wissenschaften mitwirken und natürlich auch die Philosophie, das ist also mein Anspruch hier, aber auch Soziologie. Natürlich müssen wir da einen Blick nehmen, wie funktionieren Gesellschaften, wenn wir was ändern wollen, und natürlich auch die Wirtschaftswissenschaft, wenn wir unsere Wirtschaft umbauen wollen, wobei es da natürlich kritisch wird in Deutschland, ist da vielleicht nicht so sehr auf die Wirtschaftswissenschaft zu hoffen, aber in anderen Ländern gibt es ja möglicherweise die ein oder anderen guten Ökonomen. Also hier in Deutschland kenne ich halt nur Flassbeck oder Sarah Wagenknecht, auch eine sehr gute Politikerin, die Ökonomie studiert hat. Wenn wir also die Wissenschaft breiter definieren und nicht immer so auf dieser Physik rumreiten, dann bin ich schon dabei zu sagen, ja, es ist an der Zeit für die Wissenschaft. Genau, aber den Ansatz sehe ich heutzutage halt nicht. Also schon allein die Biologie scheint mir dann nicht so viel Berücksichtigung zu finden. Schließen wir kurz nur diese Bezugnahme auf Hegel ab, was ich da also schon mal so rausgelesen habe aus dem Vorwort. Er schreibt, dieses A gleich A, diese absolute Sicherheit, das ist so verkörpert in einem Begriff wie Gott. Und jetzt müsste man aber, um Gott wirklich zu definieren und zu begreifen, was dieser Begriff bezeichnen soll, muss man eigentlich ein Komma anfügen und den Satz irgendwie weiterführen. Gott, Komma, da muss es irgendwie weitergehen. Aber dieses Weitergehen, dieser weitere Satz, der wird dann so perhorresziert. Dieses Wort ist mir dann nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen. Und was es heißt, ist, es wird so schlecht gemacht. Es wird so abfällig betrachtet, als wäre dadurch jetzt, dass wir über den einen Begriff Gott hinausgehen und dem noch ein Komma anfügen und dann eine Erklärung dahinter liefern, als wäre dadurch der Anspruch auf Wahrheit aufgegeben worden, weil wir jetzt ja nicht mehr bei diesem im eigenen Licht glänzenden Begriff sind, der so klar zu sein scheint, Gott, ja, nee, um zu begreifen, was gemeint ist, Gott oder Wissenschaft, völlig egal, ist es notwendig, dass wir dahinter noch einen Satz anfügen und zum Beispiel sagen, okay, die Klimawissenschaft lehrt uns mit den Ozeanen, da gibt es eine große Kette, eine Nahrungskette, da gibt es Bakterien, die da leben und da hängt alles mit allem zusammen. Schon allein diese Aussage, dieser Satz leistet mehr, um zu definieren, was ist die Wissenschaft und wie hilft es uns hier weiter beim Klima, als einfach zu sagen, konzentrieren wir uns auf die Wissenschaft. Das war nun mein Punkt hier und ja, Hegel schreibt also auch einfach nur den Geist eintauchen in das bereits vorhandene Material, also in die bereits von anderen oder einfach schon so erschaffene Wissenschaft, das, was wir schon nachlesen können in den Lehrbüchern. Wenn man darin einfach nur den Geist eintaucht und an dem Material herumführt, das schon vorhanden ist, dann ist das eigentlich weniger als nichts. Das ist keine Wissenschaft, sondern das ist ist halt mein Diktum, denn das ist noch weniger als das, was der Verschwörungstheoretiker leistet, der zumindest mal die herrschende Meinung in Frage stellt und das eigene Denken dem entgegensetzt. Also selbst der Denker der krudesten Verschwörungstheorien geht hier noch darüber hinaus zu sagen, ich vollziehe einfach nur das nach, was hier schon an Material angesammelt wurde. Es muss zur wahren Erkenntnis also einen wirklich lebendigen Prozess geben. Ein sich selbst entspringender Reichtum, schreibt Hegel da. Also der Geist muss ein Reichtum schaffen an neuen Begriffen und Ideen, der sich selbst entspringt und der nicht einfach dieses äußere Material da so reproduziert. So, und das führt mich jetzt natürlich zu der Feststellung, dass dass es einen exzellenten Podcast gibt, der nennt sich Eintauchen-Podcast und ist von Linda, Biologin, die ich auch schon erwähnt habe, weil sie da in der Folge vom Fernsehpodcast übers Klima mitgemacht hat. Eintauchen ist ja überhaupt eigentlich der beste Name für einen Podcast, habe ich mir gedacht, denn es ist ja so, dass der Podcast doch den Hörern erlaubt, da in die Gedankenwelt des Podcasters einzutauchen. Und genauso ist es da ja bei Lynn. Sie erzählt hier von ihrer wissenschaftlichen Arbeit oder ich weiß nicht, ob sie noch studiert oder vielleicht schon darüber hinaus ist und ihren Doktor macht, aber ist völlig egal. Was ich dabei dachte, bei dieser Folge, bei diesem Podcast meine ich, da ist halt schade, dass er schon anscheinend nicht mehr weitergeführt wurde, jetzt vor anderthalb Jahren, glaube ich. Also das prangere ich an. Die letzte Folge liegt schon über anderthalb Jahre zurück und drehte sich ums Klima. Die war sehr interessant. Die Folge davor auch über Korallen, die ja irgendwie Korallen, die ja Tiere sind und in Symbiose leben mit einem Bakterium, das sich da drin versteckt und das dann Photosyntheseenergie liefert. Das führt jetzt ein bisschen weit vielleicht, aber es zeigt nur, ja, das ist halt diese wirkliche Wissenschaft. Und genauso müssen wir da rangehen, wirklich verstehen einfach mal die konkreten Phänomene, die Korallen und die Bakterien, wie die da ihre Symbiose und ihre Wechselwirkungen bilden. Es geht bei Lynns Podcast also nicht darum, eine möglichst breite Masse so aufzuklären an Leuten und zu sagen, hey, es ist wichtig, die Wissenschaft irgendwie an den Mann und die Frau zu bringen und wir müssen nur viel aufklären. Nee, da müssen wir jetzt wirklich mal bei Marlon Krohn nachlesen. Aufklärung schreibt es eigentlich sinnlos. Ja? Mit dem Volk ist nicht zu reden. Reden wir lieber mit denen, die wirklich noch in der Lage sind, was zu verstehen oder sich für was zu interessieren. Und ja, ich weiß nicht, bei diesem Podcast von Lynn über das Klima, da gibt es Stellen, die sind vielleicht ein bisschen schwer verständlich für Laien, da ist vielleicht ein bisschen zäh dann so in der Mitte. Aber das macht ja überhaupt nichts. Und mir ist natürlich auch klar, dass alles, was ich hier sage, kann nicht so verstanden werden von allen. Oder ich wäre schon froh, wenn es vielleicht zwei, drei Leute gäbe, die so ein paar entscheidende Gedanken nachvollziehen könnten von mir. Aber hey, selbst wenn das nicht der Fall ist, ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht schafft man da ein Werk für spätere Jahrhunderte. Das ist nur das, was ich von Krohn mitgenommen habe. Und jetzt nochmal mit Blick auf Lynn. Also was ist ihr Podcast? Also es darf keine Volkshochschule sein, wo man so glaubt, wir müssen jetzt hier nur irgendwie das Volk aufklären und alles so populistisch runterbrechen, popularisieren, damit es auch wirklich alle verstehen. Nee, Goethe hat es zu seiner Zeit schon sehr gut eingeschätzt. Goethe, also der Dichter, der sich ja auch viel mit Wissenschaft beschäftigt hat, unter anderem eine Farbenlehre entwickelt hat, der hat sich mal Gedanken gemacht, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Esoterik und Exoterik bei den Wissenschaften? Ist es wichtiger, in die esoterische Arbeit im stillen Kämmerlein zu gehen oder das alles nach außen zu tragen? Da lese ich hier mal vor, was Goethe dazu schreibt. Also zum Interesse an den Wissenschaften. Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besonderen Welt, in der wissenschaftlichen, erregt. Denn dass man auch die übrige Welt dazu beruft und ihr davon Notiz gibt, wie es in der neueren Zeit geschieht, ist ein Missbrauch und bringt mehr Schaden als Nutzen. Nur durch eine erhöhte Praxis sollten die Wissenschaften auf die äußere Welt wirken, denn eigentlich sind sie alle esoterisch und können nur durch Verbessern irgendeines Tuns exoterisch werden. Alle übrige Teilnahme führt zu nichts. Das ist ja sehr richtig, was Goethe hier schreibt. Natürlich ist jede Wissenschaft erstmal esoterisch, aber wie kommt sie dann dahin, weltwirksam zu werden, wie Krohn schreibt, also ins Exoterische, ins äußere Element zurückzuwirken? Naja, sie muss halt einfach gut sein, sie muss halt einfach präzise, logisch nachvollziehbare Thesen oder Beweise liefern, Theorien oder Gesetze aufstellen, und dann wird sie ja auch von der äußeren Mitwelt zur Kenntnis genommen werden. Also nicht nur dadurch, dass wir es dann nutzbar machen können mit der Technik, dass wir da die Wissenschaft verwenden, um irgendwas zu erfinden, Nee, sondern klar ist auch einfach so, richtige Theorien setzen sich durch. Wie Grun schreibt, er basiert sein Denken also auf den Klassikern, zum Beispiel Hegel und Marx oder auch, sagt er, der Freudianismus, also die Lehre von Freud, hat sich ihm durchgesetzt, weil sie alle Kritik in sich aufgenommen hat. Also nicht nur von Freud, sondern die Lehre aller Klassiker, die er da aufzählt, sind eben Klassiker, weil sie zunächst mal so esoterisch waren und einfach nur ihre eigenen Gedanken so produziert haben, wie Marx das getan hat und einfach so im stillen Kämmerlein geschrieben haben. Aber sie sind dann halt dadurch exoterisch geworden, dass sie so gut waren und dass dann einfach die Generation um Generation, die das gelesen haben, erkannt haben, ja, da ist was Wahres dran am Marxismus zum Beispiel und deshalb wird das dann weltwirksam. Aber nicht dadurch, dass Marx jetzt hergeht und ja, sich da irgendwie in Speakers Corner hinstellt und eine Rede hält. Also Marx, der glaube ich auch in England gelebt hat, das hätte er da hingehen können zur Speakers Corner, aber nein, er hat lieber geschrieben, weil er wusste, das ist die wirkliche esoterische Arbeit, die nachher exoterisch werden wird. Aber ich rede hier schon wieder zu viel. Was ich eigentlich wollte, war, da einen Ausschnitt aus Lins Podcast zu spielen und einfach zu sagen, ja, das ist wirklich sehr gute Arbeit, die Linda leistet. Und vor allem auch sollte man da ja zuerst mal den Blick darauf richten, was bringt dieser Podcast für sie selbst. Also das ist ja der eigentliche Zweck davon, dass sie selbst mal ihre Gedanken ordnen kann und dass es ihr dann bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit weiterhilft. Nicht so sehr, was kommt dabei an, bei den Zuhören, was bringt denen das an Erkenntnis? Es ist nun mal so, jeder hat eigentlich selbst für seine Bildung zu sorgen und Lin ist hier ja nicht die Aufklärerin, sondern sie ja, kann vielleicht denen was mitteilen, die halt irgendwie selbst schon aufgeklärt sind, die selbst schon ein anständiges Niveau erreicht haben in ihren geistigen Anstrengungen. Aber jetzt spiele ich mal diesen Clip hier am Ende, da wird es ja ein bisschen philosophisch. Und das ist also ein Clip, in dem sie am Ende ihres Klimapodcasts nochmal zusammenfasst, ja, die Wissenschaftler sind sich scheinbar nicht ganz einig, aber das ist eigentlich eine schwachsinnige Behauptung, denn natürlich wird es immer wieder Studien geben, die irgendwas nicht reproduzieren können, irgendwelche Thesen oder in ihren Daten halt einfach Belege nicht finden für irgendwas, aber das heißt nicht, dass die grundlegende These vom menschengemachten Klimawandel falsch ist, sondern sie sagt, es ist halt so nah, wie wir an die Wahrheit rankommen können. Hören wir da jetzt mal rein.
Genauso ist es mit dem Wissen über den anthropogenen Klimawandel. Wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, das werden wir nie haben. Aber aufgrund dessen, was wir alles wissen, aufgrund der Experimente, die wir durchgeführt haben, wissen wir, dass es sehr nah dran ist und dass das der Realität am nächsten kommt und dass wir darauf unser nächstes Verhalten entwickeln müssen. Ich finde es immer schwierig, über Wahrheit zu reden. Und damit komme ich jetzt auch endlich mal zum Schluss. Ich sage immer, wer Wahrheit will, der muss in die Kirche gehen. So etwas wie absolute Gewissheit gibt es nicht. Man könnte jetzt sehr philosophisch werden und sagen, dass es uns Menschen gar nicht möglich ist, die Wahrheit zu erfassen, weil wir nur begrenzte Sinne haben, mit denen es uns möglich ist, unsere Umwelt überhaupt wahrzunehmen. Und auch unser Verstand begrenzt ist. Wir wissen, es gibt eine vierte Dimension. Wir können sie uns aber nicht vorstellen. Genauso wie wir wissen, dass das Universum unendlich ist. Wir können uns aber Unendlichkeit nicht vorstellen. Nichts ist wirklich fest. Alles ist immer im Fluss. Unsere Umwelt verändert sich. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, verändert sich. Und auch unser Körper ist nie derselbe. Wir verlieren Zellen, wir verlieren Atome, die zu uns gehört haben und sie werden neu gebaut. Und auch unser Gedächtnis ist nicht fix. Eine Erinnerung ist nicht fest. Sie verändert sich im Laufe des Lebens. Einer hatte mal die schöne Umschreibung, dass die Vergangenheit genauso undeutlich ist wie die Zukunft. Wir können über die Vergangenheit ab einem gewissen Punkt nur noch vage Aussagen treffen. Wir wissen, dass Dinge passiert sind. Wie genau das passiert ist, wissen wir nicht mehr. Wir können uns ein paar Dinge denken und rekonstruieren. Und über die Zukunft ist es genauso. Wir wissen, einige Dinge werden passieren. Aber wie genau, können wir nicht sagen. Manche Dinge können wir konstruieren, aber genau weiß man es nicht. So kann ich zum Beispiel nicht mehr sagen, was ich vor 4 Wochen zum Frühstück hatte. Ich kann aber sagen, weil ich jeden Tag dasselbe frühstücke, dass es Müsli gewesen sein wird. Ich kann mich daran nicht mehr aktiv erinnern, weil es im Dunst all meiner Erinnerung verschwunden ist, aber ich kann mir das rekonstruieren. Genauso wenig kann ich sagen, was ich in 4 Wochen zum Frühstück essen werde, aber es wird wahrscheinlich immer noch Müsli sein. Und das ist genau dieselbe Art von vager Aussage, die ich dort treffe, über die Zukunft, wie ich sie über die Vergangenheit getroffen habe. Das ist natürlich jetzt etwas beunruhigend zu sagen, dass nichts wirklich fest ist. Aber es bedeutet ja auch, dass es alle Möglichkeiten gibt, Dinge zu verändern, dass Realität auch etwas Variables ist. Wir mögen zwar jetzt an einem Punkt sein, der sehr düster aussieht, wir können aber Aussagen über die Zukunft machen, ob nur mit einem Computermodell oder mit Hilfe unserer Vorstellungskraft, und können diese Zukunft erzeugen und sie zu einem Teil der Realität machen. Und die Realität ist eigentlich immer nur das, was gegenwärtig wir eigentlich über unsere Umwelt aussagen können. Mann, das war jetzt unglaublich philosophisch.
Ja, aber es war doch wunderschön, Lynn. Also davon würde ich mir gern mehr wünschen. Sie sagt, sie sieht es ein bisschen kritisch mit der Wahrheit, aber wer Wahrheit will, muss in die Kirche gehen. Aber trotzdem, bei ihrer Arbeit als Wissenschaftlerin ist doch auch klar, dass da das schon einen grundlegenden Anspruch auf Wahrheit geben muss. Also es gibt einfach manche Aussagen, die sind wahr, und andere, sie sind falsch. An diesem Paradigma muss man schon festhalten als Wissenschaftler. Und was sie auch meinte, die Variabilität der Vergangenheit. Natürlich sind unsere Erinnerungen nicht so fest. Und es ist völlig richtig, was sie da meint. Was soll die Realität da draußen sein? Wir können sie uns nur irgendwie aneignen. Durch ein wissenschaftliches Verfahren können wir halt versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen. Die Wahrheit, ja, aber genau das ist halt die Wahrheit. Da müssen wir wirklich bei Hegel nachlesen. Gehen wir hier wirklich nochmal zu Kant und Hegel zurück, also den zwei großen deutschen Philosophen, die vor etwa 200 Jahren gelebt haben. Kant hat ja da etwas aufgeführt, so ein Tanz, so ein Eiertanz, könnte man sagen. Da paraphrasiere ich jetzt Nietzsche. Denn Kant führt dann nur so einen Eiertanz auf um das Ding an sich und sagt halt, da können wir nie rankommen, die objektive Realität. Wir können das doch nie erreichen. Aber Hegel stellt dann diese schon, natürlich schon richtig, die richtige Bemerkung von Kant, stellt er aber nochmal vom Kopf auf die Füße. Denn er sagt, doch, wir können die Wahrheit erreichen, indem wir halt das Subjekt mit einbeziehen. Derjenige, der zum Beispiel der Wissenschaftler, der da tätig ist und versucht, die Welt zu verstehen, der muss halt seinen eigenen Standpunkt mit einbeziehen. Und das Ganze dieses Aktes, des wissenschaftlichen Schauakts und des Versuchs zu verstehen, das ist das Wahre. Nicht das Ding an sich, das da irgendwo liegt, die Realität, die, wie Lynn sagt, wir halt auch nie so genau wahrnehmen können, weil was ihr Professor da immer meinte, war, wer misst, misst, misst. Also, wenn man irgendwas misst, dann hat man da immer schon Messfehler drin. Schon allein der Vorgang, dass man da ist und jetzt irgendeine Probe nimmt, verfälscht ja schon das. Also man muss ja irgendwie doch in physischen Kontakt mit der Probe kommen. Und ja, das ist ja richtig, nur Hegel hat hier halt diesen entscheidenden Schritt gemacht, indem er sagte, seine große Einsicht besteht darin, die Wahrheit nicht mehr als Substanz aufzufassen, die einfach so da liegt und die wir vielleicht greifen oder vielleicht auch niemals so richtig greifen werden können, sondern die Wahrheit schon als Subjekt aufzufassen. Das ist ein schwieriger Gedanke, den ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen kann, weil ich ja auch noch nicht so Hegel belesen bin. Also Das ist wirklich alles, was ich von Hegel kenne, das halbe Vorwort. Aber ja, das schien mir hier schon mal zu passen. Jetzt hatte ich mir ja aber vorgenommen, hier die große Synthese anzugehen, dieses Klimathemas und des Kommunismus-Themas. Genau, was Lynn meinte, die Vergangenheit ist ja offen für Neuinterpretationen, also so genau kann man es ja gar nicht mehr wissen. Man kann sich halt gewisse Abläufe so rekonstruieren. Und dazu rufe ich hier ja auch auf, wenn es um den Kommunismus geht oder auch Stalinismus, dann ist es nicht meine oder Marlon Grunds Absicht, die Verbrechen Stalins völlig zu leugnen, aber vielleicht schon zu relativieren und, wie Grund schreibt, einfach mal zu vergleichen mit den Verbrechen des heutigen Kapitalismus und zu überlegen, ja gut, tötet der Kapitalismus heute nicht vielleicht in einer Woche mehr Leute als die bolschewistische Revolution von Lenin und Stalin damals in einem Jahr? Und ja, zu diesem Gedanken werden wir in den nächsten Folgen vielleicht noch weiter Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Aber heute müssen wir hier bleiben, am Anfang des Buchs, wo es noch nicht um Stalinismus geht. Aber mein Punkt ist ja nur, der Kommunismus, der schien so ein veraltetes Modell. Ich sage nur, genau wie Lenin sagt, die Vergangenheit, die ist ja gar nicht so fest, sondern wir können heute nochmal rangehen und einen Blick auf die Geschichte werfen und vielleicht sagen, Kommunismus, das war doch das richtige Projekt und wir können hier einfach weiterführen und müssen uns nicht irgendeine eigene Utopie entwerfen, sondern können hier sagen, das ist ja schon sehr gute Arbeit, was Marx geleistet hat, aber halt nicht nur Marx, sondern der wichtigere Teil war wirklich der Teil von Lenin und Stalin und natürlich auch Mao, die natürlich viele unschuldige Todesopfer hervorgebracht haben durch ihre Politik. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal von kommunistischen Herrschern, sondern das ist ja die Art und Weise, wie Weltgeschichte seit Beginn der Menschheit funktioniert. Dass Kriege geführt werden allein um der Macht willen, Machterhalt, Machtvergrößerung oder allein, weil sich der König vielleicht zu sehr langweilte und eine Unterhaltung brauchte, um einen Krieg zu führen. Also dass Menschen so getötet werden, einfach aus reiner Machtgier und einfach so dem Spiel der Mächtigen unterworfen sind, das ist die Normalität, wie wir es kennen, seit Jahrtausenden. Und was Lenin, Stalin und Mao jetzt neu einführen, ist, dass sie sich halt auf eine größere Idee beziehen, dass sie Marx gelesen haben und sagen, okay, wir müssten hier mal ansetzen, eine Politik machen, die das verwirklichen will, die diesen wissenschaftlichen Ansatz von Marx, und es war dann eben das Dogma des real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion, dass man hinter diese von Marx geschaffene Wissenschaft nicht mehr zurückgehen darf. Das ist genau ein wichtiger Punkt, der die Sowjetunion dann von der heutigen Zeit unterscheidet, wo die Wissenschaft grundsätzlich relativiert werden soll, weil sie halt der kapitalistischen Profitlogik so im Weg steht. Also damals konnten wir noch ganz klar sagen, ja, Wissenschaft muss natürlich auch eingreifen und es ist klar, der Marxismus, das ist die Wissenschaft, die hier eine gerechte Gesellschaft garantieren kann oder zumindest uns einen Fingerzeig liefern kann, wie wir die verwirklichen könnten. Und hinter diese Wissenschaft gehen wir nie wieder zurück. Das war das Dogma damals. Heute ist alles relativierbar. Die Wissenschaft, die steht halt der Kapitalverwertung im Weg, wie Kohn schreibt, und sie wird nur noch dahin mitgeschleppt, wo es gar nicht mehr anders geht, also in der Medizin zum Beispiel. Das ist ein interessanter Gedanke und mit Blick aufs Klima können wir sagen, ja, da wird auch eine Diskussion geführt über die Wissenschaft, aber es ist nicht so, dass man da wirklich die Politik auf Wissenschaft basieren würde. Das ist natürlich ein völlig richtiger Vorwurf dann von Fridays for Future. Es sollte jetzt also um Esoterik und Exoterik gehen. Hier müssen wir nochmal ganz genau reinlesen. in den ersten Abschnitt von Grohns Buch. Der erste Abschnitt beschäftigt sich also mit der These, dass Esoterik doch das einzig Wahre ist, denn sie allein bietet die Freiheit des Geistes, die Freiheit, so die eigenen Ideen erstmal unbehelligt von irgendwelcher Kritik auszuführen. Dann die Antithese, dass die Exoterik eben das große Schutzprogramm zum Selbst ist, also vielleicht am besten ausgedrückt durch Greta Thunberg, die halt einfach nach draußen ging und ihre ganze Wut über den Zustand der Welt und die Untätigkeit der Politik so ausdrückte und der Welt so zurück ins Gesicht schleuderte. Da sieht man, es ist tatsächlich erstmal ein Schutz für das Innere, das, weil sich da sonst zu viel Wut anstaut in diesem esoterischen Treiben, in der reinen Innerlichkeit, da würde man nicht mehr klarkommen und diese Wut würde sich dann gegen einen selbst richten. Also muss es nach draußen. Und auch wenn es unangenehm ist, die Welt hier zu konfrontieren und zu sagen, hey, eure liebe schwedische Regierung oder Regierungen weltweit, ihr macht hier halt eine scheiß Klimapolitik, das ist vielleicht ein schwieriger Schritt, soweit erstmal zu gehen, aber es ist völlig richtig, denn nur so kann man sich selbst schützen und davor bewahren, dass einen dann dieser Zynismus und dieser Hass zerfrisst auf diese dumme Politik. Das ist also die Antithese von Krohn. Die Exoterik ist, also es gibt nur einen Kampf im Äußeren. Die einzige Form zu kämpfen ist zu produzieren. Wir können nicht meinen, nur weil wir uns im Inneren irgendwie mit der Welt beschäftigen und da unsere schönen Theorien und Meinungen entwickeln, dass es irgendwas bedeuten würde, sondern zu einem Kampf, zu einer wirklichen Auseinandersetzung wird es erst, wenn wir nach außen gehen. Und das Minimalprogramm der Exoterik ist natürlich das Aufschreiben. Also das, was Marx machte, war in diesem Sinne halt auch schon exoterisch, weil er immerhin mal aufgeschrieben hat, was waren denn seine Gedanken über den Kapitalismus. Und das ist halt diese perfekte Synthese von Esoterik und Exoterik, schreibt Krohn, zumindest mal die eigenen Gedanken aufzuschreiben oder halt hier im Podcast auszusprechen. Das ist das Minimalprogramm der Exoterik. Und genau, damit habe ich diese Triade dann so ungefähr zusammengefasst, aber ich wollte hier natürlich es nicht dabei belassen, es nur zusammenzufassen, sondern hier wirklich reinlesen. Kommen wir hier zu einem Zitat von Peter Hacks, einem Autor aus der DDR, der damals so, also zur Zeit der Gründung der DDR schon Stücke geschrieben hat, und er wird immer wieder hier zitiert von Krohn. War mir so auch gar nicht bekannt, aber er schrieb viele interessante Sachen, Peter Hacks, zum Beispiel hier dieses Zitat. Wenn wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten mit dem genügenden Ernst scheren, werden wir die Weltangelegenheiten schon auf eine adäquate Weise mitbehandelt haben. Das ist also genau dieser Ansatz von Greta Thunberg, dass sie sagt, hey, wozu soll ich mich um die Welt kümmern? Ich kümmere mich erstmal darum, wie kann ich noch mit gutem Gewissen in dieser Welt leben? Und sie kümmert sich dann halt darum, indem sie sagt, sie geht nicht mehr zur Schule, macht diesen Schulstreik. Und es ist genau so richtig, wie Hacks das schreibt. Wir müssen uns erstmal die Frage stellen, was sind eigentlich unsere eigenen Angelegenheiten? Also es reicht ja nicht zu sagen, die Welt ist irgendwie scheiße, sondern dann müssen wir halt wirklich Arbeit am Begriff leisten und genauer ausarbeiten, was ist da so schlecht darin, was stört uns da. Und das sind unsere eigenen Angelegenheiten, dass wir erstmal diese Auseinandersetzung finden, diese esoterische, und erstmal mit uns selbst abklären, okay, wo ist eigentlich mein Standpunkt? Und dann, sagt Hacks also, durch diese esoterische Arbeit hat man dann automatisch schon die Angelegenheiten der Welt mitbehandelt. Es ist ja so, das Wirtschaftssystem heute ist natürlich grausam. Wir können sagen, der Kapitalismus funktioniert doch ganz gut hier in Deutschland. Aber es ist natürlich viel zu kurz gedacht. Es ist ja ein globales System. Wenn wir den Kapitalismus als Ganzes bewerten wollen, müssen wir natürlich genauso nicht funktionierende Länder in Afrika wie Eritrea oder den Kongo mit einbeziehen. Also die stehen genauso symptomatisch für den Kapitalismus wie Deutschland oder die USA. Und schon in Deutschland oder den USA sehen wir natürlich in den letzten Jahrzehnten, wächst die Ungleichheit, ist natürlich auch eine Brutalisierung der Verhältnisse durch den Neoliberalismus. Aber das eigentliche Problem ist ja im globalen Süden, also dass der Kapitalismus hier unglaubliches Leid produziert. Aber es kann dann hier halt nicht darum gehen zu sagen, ach ja, wir haben so viel Mitleid mit den armen Menschen in Afrika und deshalb müssen wir jetzt handeln. Nein, wenn wir hier das Zitat von Hux ernst nehmen, müssen wir sagen, wir müssen erstmal uns selbst als Menschen ernst nehmen und uns selbst eigentlich mal überlegen, was ist unsere ethische Haltung, was ist eigentlich die Art und Weise, wie wir unser Leben gern leben wollen und wie wir auch damit einverstanden sein können. Und dann komme ich halt zum Beispiel zu dem Schluss, dann will ich Kommunist sein und irgendwie darauf hinarbeiten, auf diese Revolution, die dann diese Missstände beseitigt. Und das ist mir wichtiger als irgendein Quatsch mit ethischem Konsum oder Amazon. Warum sollte man nicht bei Amazon kaufen? Für mich ist das einfach viel zu viel Energie, die ich da reinstecken müsste, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich bei Amazon was kaufen will, überlegen müsste, wo kriege ich das sonst noch her? Ich sage, diese Energie ist besser aufgehoben in esoterischen Gedanken. Machen wir uns da mal Gedanken über die Welt und das ist dann wirklich schon eine ernstzunehmende Handlung, wenn ich mir mal meine Gedanken über die Weltgeschichte mache und mir überlege, auf welcher Seite stand eigentlich Stalin und Lenin. War das eigentlich eine positive Leistung, die da erbracht haben und kann ich mit meinem Denken da heute anknüpfen. Das, finde ich, ist eine wichtigere Betätigung. Schauen wir jetzt hier mal zu der nächsten Stelle, die ich jetzt hier mal vorlesen will. Ah ja, da haben wir ein Zitat von Hegel. Das kann ich gleich mal lesen. Es ist kein Land wie Deutschland, wo jeder Einfall sogleich zu etwas Allgemeinem gemacht, zum Götzen des Tages ausgebildet und die Aufstellung desselben zur Scharlatanerie getrieben wird, so dass er auch ebenso schnell vergessen wird und die Frucht verloren geht, die er tragen würde, wenn er in seine Grenze eingeschränkt worden wäre. Dadurch würde er in seinem Maße erkannt und so viel geschätzt und gebraucht, als ihm gehört. Dahin ging er auf die andere Weise mit seiner ungebührlichen Aufblähung zugleich ganz zusammenschrumpft und, wie gesagt, vergessen wird. Hegel hat also ein geheimes Notizbuch geführt, in dem er Gedanken reingeschrieben hat, die er nicht gleich veröffentlichen wollte. Und in dieser Notiz hat er dann auch gleich die Begründung geliefert, warum das vielleicht eine ganz kluge Strategie ist, diese bewusste Esoterik. Also, dass er etwas zurückhält an eigenen Gedanken und das nicht gleich der äußeren Welt und der Beurteilung der anderen aussetzen will. Da sagt er nämlich, in Deutschland ist es halt leider so, jeder Einfall, jeder neue Gedanke, der wird da gleich zum Götzen des Tages erhoben. Also, da wird die Sau durchs Dorf getrieben, aber halt auch nur einen Tag lang. Und durch diese ungebührliche Aufblähung dieser neuen Idee wird ihr mehr geschadet, als dass sie wirklich genützt wird, weil dann wird sie halt auch so schnell wieder vergessen. Ja, sie ist für einen Tag halt der Götze, an dem sich alle so freuen, aber dann schrumpft sie halt wieder in sich zusammen, gerade durch diese Aufblähung. Und es wäre besser, man hätte diesen Gedanken erstmal langsam an sich rankommen lassen und dadurch hätte man ihn in seiner ganzen Größe würdigen können. Das schreibt Hegel hier also. Deshalb, Esoterik ist natürlich in einem spezifischen Kontext das Gebot der Stunde. Und für mich im Podcast hier sage ich weiterhin ja. Ich will den Podcast nicht promoten. Es ist wirklich wichtiger, hier für den Moment noch esoterisch zu bleiben. Gut, jetzt gibt es hier aber eine längere Stelle. Ah ja, die muss ich unbedingt vorlesen. Esoterischer Elitarismus, schreibt Grun, also ist notwendig, ist halt einfach ja von der Welt auch so aus einem aufgezwungen. Also es muss ja auch keine bewusste Entscheidung sein, zum Esoteriker zu werden, wie ich hier im Podcast, nee, sondern ich habe halt einfach das Gefühl, Ich würde ja auch nicht so gut verstanden werden, wenn ich mich einem breiteren Publikum öffnen würde. Deshalb bin ich einfach Esoteriker aus äußerem Zwang. Aber vielleicht kann mich diese Passage hier ja ein bisschen zur Einsicht bringen. Ich weiß nicht, ich lese das einfach mal vor. Der einem solchen esoterischen Elitarismus nicht abgeneigte Verfasser möchte zu diesem Anlass sein tiefes, aufrichtiges Beileid bekunden gegenüber jenen, die sich nach all den Jahrhunderten immer noch nicht entblödet haben, in all ihrem Treiben den Maßstäben einer demokratischen Öffentlichkeit, also eines universalisierten Pöbels oder dem akademischen Enthirnungsschaulaufen gegen jede Vernunft gerecht werden zu wollen, als sei die ganze Welt eine einzige Volkshochschule und als hätten erwachsene Menschen nicht die Pflicht, selber für ihre Mündigkeit zu sorgen, die ja andernfalls als bloß aufgetragene ohnehin keine wirkliche wäre. Aber wenn inzwischen nahezu alle Bildungsmaßstäbe der Revision unterzogen und so weit heruntergeschraubt werden, bis die gut abgehangene Barbarei von Zufälligkeit, Unbildung und Ressentiment obsiegt, bringt das letztlich überhaupt kein weiter. Schon im Alltagsleben ist die wie ein Damoklesschwert über der Gesittung des Denkens schwebende Forderung nach Einhaltung von Regeln der Kommunikation eine wirkliche Plage. Ihre Grundlage ist die Anmaßung, ein zum Denken befähigter Mensch habe sich ständig unter der eigenen Begriffshöhe verständlich zu machen. Aber die Anwendung dieses Prinzips auf wissenschaftliche, philosophische Schriften öffnet die Pforten zu einem Schattenreich, in der die Niederstreckung des menschlichen Geistes besiegelt werden soll. Das beschreibt Grun hier also wunderschön. Und ich zum Beispiel verwende ja keine politisch korrekte Sprache, weil es ist ja genau so. Warum soll ich darauf Wert legen, wenn mich das nur daran hindern würde, hier meine Gedanken zu entfalten? Also es wird so vorausgesetzt, man müsste sich ständig unter der eigenen Begriffshöhe verständlich machen. Ja, liebe Hörer, wenn ich hier mal Fremdwörter verwende, also ich vertraue ja auch auf euch, dass ihr selber nachschlagen könnt. Natürlich ist es gut, ein Wort zu erklären. Und ja, am Ende der letzten Folge, das war natürlich ziemlich schwierig, gerade dieses Wort Transsubstantiation konnte ich ja selber nicht mal richtig aussprechen. Aber ja, es ist doch einfach so, warum soll ich mich hier unter meiner eigenen Begriffshöhe verständlich machen, also unter dem, was mir halt schon so als Begriff geläufig ist? Nee, das will ich nicht dauernd erklären, sondern dazu gibt es ja auch Lexika, da könnt ihr gerne nachschlagen. Und überhaupt ist das hier keine Volkshochschule. Genau. Das war nur ein interessanter Satz hier von Grun, den ich dann auch nicht ganz verstanden habe. Die Einhaltung von Kommunikationsregeln, allein das ist ihm also schon zu viel in der Alltagssprache. Ja, ist ein interessanter Punkt. Und ist es nicht auch so etwas, was einen eher hemmt dann beim Sprechen, eher davon abhält, die eigenen Gedanken zu äußern, wenn man schon weiß, also es gibt irgendwie formale Kriterien, es soll hier irgendwie inklusiv gesprochen werden und so weiter. Aber, sagt Grun, viel schlimmer als im Alltagsleben ist es ja, wenn dieses Prinzip jetzt Eingang in die Wissenschaft und philosophische Schriften findet, dann wird da wirklich die Niederstreckung des menschlichen Geistes besiegelt. Also, ja, lieber Aufwachen-Podcast, das ist halt auch leider so eure Haltung zur Welt gewesen, dass ihr hier die Volkshochschule sein wolltet. Und ist es nicht vielleicht besser, gleich mal zu erkennen, überzeugen ist relativ sinnlos. Wenden wir uns doch lieber mal an die schon überzeugt sind und erziehen die zum richtigen Denken. Wir müssen denen erstmal beibringen, wie man sich Bildung aneignet. Aber jetzt irgendjemand zu überzeugen von irgendwas, weiß ich nicht. Also ich war auch schon davor links, bevor ich den Aufwachen-Podcast gehört habe. Und der hat mir halt einfach nochmal so eine Richtung gegeben, eine gewisse Bildung. Natürlich durch Stefans soziologische Ausführungen habe ich da einfach meinen Horizont erweitern können. Aber es ist doch nicht so, dass wir glauben könnten, durch so ein esoterisches Nischenprodukt wie den Aufwachen-Podcast können wir hier irgendwie die Volksmassen überzeugen und es soll alles eine große Volkshochschule sein. Nein. Aber gut, Ich lese hier mal weiter, denn es ist sehr interessant. Es gibt also gesellschaftliche Umstände, die zu Esoterischem, zum Verschlossenen einstweilen zwingen. Schon ganze Zeitalter vor Darwin, im 6. Jahrhundert vor Christus, entwickelte zum Exempel der vorsokratische Gelehrte Anaximander eine veritable Evolutionstheorie der Natur, die schon damals die gemeinsame Abstammung und Umwandlung der Arten annahm. Auch Darwin selbst musste dann 25 Jahrhunderte später wegen der zu erwartenden kirchlichen und gesellschaftlichen Sanktionen seine Theorie, also die Wahrheit, über mehr als zwei Jahrzehnte zurückhalten. Durch alle Jahrhunderte geht die Rede davon, wie Autoren sich kodierter und verklausulierter Sprache bedienen müssen, um überhaupt irgendeine Flaschenpost an die besonnenere Zukunft zurücklassen zu können. Die Armgeistigen machen ja auch schon keinerlei Anstalten, noch zu verbergen, wie ihnen alles dunkel dünkt, was sie nicht verstehen. So mal eben das gesamte dunkle Mittelalter, das ja den Beweis erbracht hat, wie elementar der Dünkel für die wirkliche Aufklärung ist. Und nicht nur die Naturwissenschaftler sehen das, Lenins Rat an die Jugend lautete schlicht, und zwar in allen Fragen, lernen. Die Phase des jahrelangen esoterischen Lernens, die heute angesichts ehemals als Universitäten fungierender Schnelllernlager für die Abrichtung auf die Erfordernisse des Arbeitsmarkts, des Triumphzuges vollendeter Unbildung, wurde preisgegeben und durch die zur grundlegenden Tugend gewonnene Forderung nach möglichst umfassenden exoterischen Umtrieben ausgewechselt. Hier kritisiert Krohn also das, was wir heute an den Unis sehen. Die Doktoranden haben möglichst alles zu veröffentlichen, jede auch noch so schwach ausgearbeitete Theorie muss veröffentlicht werden, weil natürlich allein die Anzahl der Veröffentlichungen schon irgendwie zählt und für ihre Professoren dann wichtig ist. Also eine völlig sinnlose Exoterik hier, und ja, in allen Jahrhunderten gab es also solche Esoteriker wie Anaximander bei den alten Griechen, der da schon seine Evolutionstheorie aufgestellt hat. Und in der Position verortet sich Krohn hier offenbar auch. Also sein Buch wird heute nicht auf viel Resonanz stoßen, aber das sollte ihn ja nicht davon abhalten, hier seine Gedanken auszubreiten, sondern vielleicht finden sich ja in späteren Jahrhunderten dann noch Interessierte, die das hier wieder aufnehmen wollen. Jetzt kommen wir zu dieser Frage, wie wichtig ist eigentlich das Überzeugen? Ist eigentlich mit dem Volk überhaupt zu reden? Oder in Folge 14 habe ich ja auch das gesagt, bei dieser Wanderung am Königssee in der Funkdoku, eine sehr geringe Menge an Leuten ist doch überhaupt nur nötig, um eine Revolution zu machen, laut Marx. Und diese Aktivisten bei Fridays for Future, die könnten diese Revolutionäre sein. Und da ist nicht mehr wichtig, dass wir jetzt noch möglichst viele Leute überzeugen, zum Aktivist zu werden, sondern es ist mal wichtig, die zu bilden, die schon überzeugt sind. Und weil es reicht dann ja auch wirklich, wenn die aktiv werden und handeln. Aber wir müssen halt erstmal wissen, wohin wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich machen. Hier lese ich jetzt mal weiter. Walter Benjamin stellte das vom restlichen Marxismus nicht weiter zur Kenntnis genommene Axiom auf, Überzeugen sei ohnehin unfruchtbar. Warum also jetzt das Volk auch noch dorthin, also etwa zum Marxismus, bewegen, wo es nur noch mehr Unheil anrichten kann? Seit Jahrzehnten schreiben linksradikale Grüppchen immer wieder denselben kapitalismuskritischen Krempel in ihre Erbauungsschriften und Pamphlete, als stünde das nicht alles und vor allem besser schon bei Marx und Engels selbst. Statt also einfach die Bücher nachzudrucken oder im Internet für alle verfügbar zu machen und zu verbreiten, wird die wertvolle Zeit mit dem dürftigen Aufwärmen des alten Preis verschwendet. Natürlich hätte der marxistische Theoretiker idealerweise gern jeden Tag mehrere Stunden Fernsehsendezeit. Aber Esoterik ist Realismus in einer sozialen Umwelt, in der Teilhabe durch Inkompetenz geregelt ist. Darauf beruht die gesamte bürgerliche Leistungsgesellschaft. Wer etwas kann, fliegt raus. Vorwurf, Esoterik, das könne man den Leuten nicht zumuten, das verstehe der Zuschauer nicht, da dürfe man den Leser nun wirklich nicht überfordern, das sei elitär, unverständlich, überheblich, snobistisch und wie die begriffslosen Vokabeln volksbewegter Bildungsfeinde noch so heißen. Es nützt ja auch weder der heutigen Masse noch den folgenden Generationen, ihr einen Erdball bar jeden Inhalts, also frei von wissenschaftlicher Entwicklung, zu hinterlassen. Das ist jetzt ein sehr guter Punkt. Wir reden heute immer davon, beim Klima, wir wollen unseren nachfolgenden Generationen doch noch eine saubere Erde hinterlassen. Aber hier können wir mal sagen, es ist auch wichtig, eine saubere Wissenschaft zu hinterlassen. Und das gelingt nicht durch so eine exzessive Popularisierung, sondern in einem speziellen Kontext ist wirklich die Esoterik das Gebot der Stunde und ist vielleicht einfach von außen aufgezwungen, weil es kein Publikum gäbe, das wirklich in der Lage wäre, diese esoterischen Inhalte da aufzunehmen. Jetzt kommt hier aber ein sehr guter Satz. Und wir denken mal zurück an Folge, ich weiß nicht, 10 oder 11, irgendwie so. Da habe ich aus Slavoj Žižeks Buch vorgelesen, Weniger als nichts. Und er hatte dort einen anderen Philosophen, Alain Badiou, zitiert, der so das Axiom aufgestellt hat, der heutige demokratische Materialismus, der geht halt davon aus, okay, es gibt keinen Gott mehr, es gibt eigentlich gar nichts Höheres mehr, es gibt halt nur noch unsere Körper, die wir so haben, und die Sprachen, die wir sprechen. Und Badiou hält dem also entgegen, ja, Körper und Sprachen, aber zusätzlich gibt es auch noch Wahrheiten. Das ist Badiou's geniale Feststellung. Er beharrt schon noch darauf, es gibt die Wahrheit, und als Philosoph versucht er halt auch immer wieder, sie zu erkennen. Das im Hinterkopf lese ich jetzt mal hier weiter. Es gibt selbstverständlich gegen richtige Sätze immer mindestens genauso viele Gegenargumente wie gegen falsche Sätze. Das aber, und da wollen die Überzeugungs-, Argumentier- und Immanenz-Idealisten nicht mitgehen, ändert nichts daran, dass richtige Sätze richtig sind und falsche falsch. Wer hingegen ohnehin weiß, was richtig und was falsch ist, will nicht mehr diskutieren. Er setzt im vernünftigen Falle seine theoretische Arbeit ungestört von den demokratischen Belangen des Diskussionsbetriebs fort oder kommt im ungünstigsten Falle nur noch den Erfordernissen von Agitation nach. Das kurz gefasst beschreibt den gegenwärtigen Unterschied zwischen Esoterik und Exoterik wesentlich. Ja, das ist also der Schluss dieser These hier, dass die Esoterik doch das Wahre ist, und ja, das scheint mich hier also zu bestätigen in meiner esoterischen Position in der Podcaster-Nische hier. Es ist schlicht und einfach das einzig Vernünftige, wenn man doch schon eingesehen hat, was richtig und was falsch ist. Also ich gehe hier auch weiterhin davon aus, es gibt eine Wahrheit und ich kann die auch irgendwie begreifen. Und ja, wenn ich da einfach was begriffen habe, was ich für mich so als Wahrheit erkannt habe, dann will ich darüber ja nicht mehr diskutieren, dann will ich auch nicht irgendwen überzeugen, sondern einfach feststellen, okay, jetzt will ich von diesem Axiom ausgehend weiter meine Theorie entfalten und will mich da nicht mehr abhalten lassen von so einem demokratischen Diskurs, der letztlich einfach sinnfrei ist. Ja, jeder darf alles sagen, was er will, jeder darf eine Meinung haben, Meinungsfreiheit, schön und gut, aber worauf man auch mal hinweisen müsste, wie Krohn ist, dass diese Meinungen selbstverständlich alle falsch sind. Gut, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit hier, die Esoterik. Jetzt kommen wir natürlich zur Exoterik, also die Antithese, welche Perlen, welche Säue. Ja, natürlich, die Grundaussage des Esoterikers ist also, ich bin halt Esoteriker aus Not, weil ich will ja meine Perlen hier nicht vor die Säue geben, also hier meine wertvollen Gedanken irgendwie ausschütten vor einem Volk, das dafür gar keine Befähigung, gar kein Interesse aufbringt, die irgendwie wahrzunehmen. Lesen wir hier jetzt also weiter. Was ist dann mit der Exoterik? Ah ja, genau, dieses Minimalprogramm, das habe ich ja schon erwähnt. Esoterik ist schön gut, aber irgendwie müssen wir halt doch mal ins Außen gelangen, und schon allein das Schreiben ist ja ein hervorragender Anfang dafür. Auch ich habe ja jahrelang so vor mich hingeschrieben, habe da meine Theorien aufgeschrieben. Und ja, irgendwie durch den Podcast jetzt, aber habe ich gemerkt, da bin ich nochmal in eine ganz neue Dimension der Exoterik vorgestoßen. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt in den letzten Tagen zu der Einsicht gekommen bin, der 29. November ist eigentlich ab sofort mein wahrer Geburtstag, denn an diesem Tag habe ich die Folge 14 veröffentlicht, die einfach so einzigartig war. Und ja, fühlt sich tatsächlich so an, dass ich vor der Folge noch gar nicht wirklich in der Welt war, einfach mein Esoteriker-Dasein so gelebt habe, aber erst durch diese Folge bin ich so in die Welt gekommen. Deshalb dachte ich nur, ja, das wäre eigentlich ganz passend, das als den eigenen Geburtstag zu setzen. Und woran ich auch noch dachte, war Hunter Thompson, der amerikanische Journalist, der schon vor etwa 20 Jahren verstorben ist, war ja für mich auch, also ich bin ein großer Bewunderer seines Werks und habe ja in Folge 4 auch wieder den Neustart des Podcasts gewagt mit einer Vorlesung aus einer Reportage von ihm. Hunter Thompson hat also dieses großartige Buch geschrieben, Angst und Schrecken in Las Vegas, und ich habe jetzt das Zitat nicht ganz gefunden, worauf ich hinaus will, aber in einem seiner nachfolgenden Bücher hat er dann halt so sein geistiges Leben beschrieben, dass er halt immer wieder Seiten vollschreibt und einfach so seinen rein verrückten inneren Gedanken da freien Lauf lässt und die einfach so rausfließen lässt. Und ja, dann schmeißt er das aber in den Müll. Das ist schon irgendwie die geistige Hygiene für ihn, dass er das einfach rauslässt und dann aber damit fertig wird und wieder in den Müll schmeißt. Und dann schreibt er, da ist ihm leider nur vor kurzer Zeit der Fehler unterlaufen, 200 Seiten von dem da produzierten in Druck geben zu lassen. Damit meint er also Angst und Schrecken in Las Vegas. Und ja, seitdem hat sich sein Leben halt ein bisschen verkompliziert, ist viel auf ihn eingeprasselt und das war ein großer Fehler, schreibt er da. So geht es mir halt auch mit Folge 14, ja, da habe ich tatsächlich mal was rausgelassen und es ist wirklich so, dass ich da auch wie Thompson sagen kann, es war vielleicht ein Fehler, weil es einen einfach zu sehr aufrüttelt, dann das alles rauszulassen, verrückte Gedanken, so verrückt vielleicht wie Thompsons Buch, das weiß ich nicht. Aber trotzdem ist es ganz gut, denke ich, und ich habe damit eben dieses Minimalprogramm schon mal erfüllt, das Kron hier beschreibt, also die esoterische Arbeit wird erst zur wirklichen Arbeit, wenn sie sich im Äußeren auch materialisiert. Ich lese mal vor. Man müsste sich eines exoterischen Minimalprogramms annehmen, das da lautet: Verlasse diese Welt wenigstens mit vollen Schubladen und ohne vorher wesentliche Teile des Werks zu vernichten. Denn es lässt sich nicht wirklich denken, ohne das zu Denkende und das Gedachte selbst schreibend zu er- und verarbeiten. Die Gedankenproduktion ist auf Schrift, zumindest Sprache, Verständigung angewiesen. Sobald also der Gedanke schriftlich veräußert ist, trifft der Vorwurf des Dünkels fehl. Dünkel wäre es, wenn man ihn für sich, also bloß im Kopf, behalten würde. Es geht dem über der Eso-Exo-Dichotomie stehenden dialektischen Autor, wie schon Hegel und Marx, weiterhin vornehmlich um Aktivität, Bewegung, Sein, Durchdringung, Produktion, im Klaren darüber, dass nur aktives, produzierendes Verstehen wirkliches Begreifen ermöglicht. Wahrheit ist Arbeit. Man mag das für selbstverständlich und nicht weiter erwähnenswert halten. Aber wenn es zum Beispiel nach dem persönlichen Willen eines Autors wie Kafka gegangen wäre, hätte dieser in der Literatur nicht stattgefunden. Also Kafka hat ja seinem Freund gesagt, er soll alle seine Werke vernichten, und nur weil sein Freund da so illoyal war und dem Wunsch Kafkas nicht entsprochen hat, wurde Kafkas Werk so veröffentlicht. Ja, und da schreibt Kron halt, ja, Kafka ist also das Beispiel dafür, dass dieses Minimalprogramm der Exoterik leider immer noch nicht so durchgesetzt ist und die Künstler tatsächlich hier sich ständig selbst sabotieren wie Kafka und dann vielleicht doch Angst bekommen, diese krummen Gedanken da mit der Mitwelt zu teilen und sich dann eher schämen und sagen, okay, belassen wir es bei der Esoterik, das soll alles vernichtet werden. Ich lese nochmal weiter. Bei Hegel ist alles Entäußerung. Die ganze Welt besteht nur aus Verwirklichungen von ehemaligen Bewusstseinsinhalten. Alles wurde rausgeschafft. Im Innern bleibt kein Rest übrig. Das Individuum verziert sich völlig. Geist wird Wirklichkeit. Bei Spinnern wie Schopenhauer und den Konstruktivisten läuft es genau umgekehrt. Alles spielt sich eigentlich nicht in der äußeren Wirklichkeit ab, sondern das Äußere dient bloß der Anreicherung des eigenen Innern, in welchem die tatsächliche, wahre Realität stattfindet. Alles wird reingeholt, Wirklichkeit ist Geist, Welt bloße Vorstellung. Die Bewegung geht hier von der äußeren Welt ins Innere, während bei Hegel das Innere sich ständig und lediglich in der Außenwelt verwirklichen kann. Der eine feiert das Primat des Exoterischen, die anderen sehen den Sinn ihres Treibens im rein Esoterischen. Die Wahrheit liegt natürlich in der Vermittlung beider Prinzipien, in der Synthese dieser beiden Extrempositionen. Also im dialektischen Materialismus. Denn es muss natürlich erstmal eine äußere Realität vorhanden sein, um ein Individuum zu gebären, zu konstituieren und eine Innenwelt zu erschaffen, während diese wiederum erstmal nur Reflex auf die objektive Außenwelt ist, auf welche der Einzelne nur wirkt, wenn er exoterisch wird. Ein Beispiel aus dem praktischen Alltag eines jeden denkenden Lesers. Es kann bei der Rezeption von Schriften schlechterdings nicht um bloß verstehende Lektüre zu tun sein, noch um bloße unproduktive zusammenfassende Beschreibung des jeweiligen Inhalts. Also zwei Methoden, mit denen den Studenten an den Universitäten der Geist ausgetrieben wird. Sondern um synthetisches Lesen, das heißt gleichzeitiges Nachvollziehen dieses Inhalts und des unmittelbar daraus resultierenden Produzierens neuer Gedanken, des Schaffens von neuem Wissen, kurz um dialektische Wissenschaft. Genau das habe ich ja am Anfang gemeint, als ich sagte, ihr sollt hier nicht einfach nehmen, was ich sage und das so bejahen oder einfach verneinen. Ihr solltet auch nicht einfach sagen, ja, die Klimabewegung ist doch toll, das ist genau richtig, da muss ich ja nur noch dem zustimmen, was Greta Thunberg da sagt, nein, sondern ihr solltet das aufnehmen und daraus neue Gedanken schaffen. Nur das wäre ein wirkliches synthetisches Lesen. Jetzt kommen wir zur großen Frage von Andrea Nahles. Was ist also eigentlich Arbeit? Arbeit, schreibt Krohn, ist leider halt jetzt im Kapitalismus reduziert auf die reine Lohnarbeit, was eigentlich nur so eine Beschäftigungstherapie darstellt, eine ständige Enthirnung mit sich bringt. Und ja, das kann ich schon so unterschreiben, auch wenn ich sage, mit meinem Job bin ich ganz zufrieden und die Kollegen sind wirklich nett. Hier, falls jemand zuhört, liebe Grüße. Aber es geht eben darum, diese Arbeit heute im Kapitalismus ist halt einfach nur eine Ware, ist einfach nur ein Produkt, wo wir einem formalen Maßstab dann gerecht werden müssen. Und es ist also so eine Art Beschäftigungstherapie in betrieblicher Freilandhaltung, schreibt er hier. Aber die wirkliche Arbeit, die er meint, ist natürlich der Entwicklungsgang der Erschaffung der Menschheit und Weitertreibung der Weltgeschichte zum Kommunismus. Also nicht stehen zu bleiben bei der heutigen Gesellschaft, sondern zu sagen, okay, die Französische Revolution, die hatte die richtigen Ideale mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und damals haben die Franzosen also sich das alte Feudalsystem, das alte monarchische System vom Hals geschafft und durch das bürgerliche System ersetzt, also das System, was wir heute noch haben, des Kapitalismus. Das ist also der Begriff, wie bürgerlich hier verwendet wird in diesem Buch. Bürgerlich ist also dieser Fortschritt von der Feudalgesellschaft hin zur bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft. Und für Krohn ist klar, das war schon mal ein guter Schritt, ja, diesen Schritt zu machen. Aber da darf man jetzt nicht stehen bleiben, sondern muss den nächsten Schritt gehen hin zum Sozialismus. also zur kollektiven Wirtschaftsweise, und das wird uns irgendwann dann zum Kommunismus führen, dass wir also gar keinen Staat mehr brauchen, sondern der Staat so absterben kann, wie Marx sagt. Jetzt lese ich hier nochmal einen kleinen Abschnitt vor. Wahre Arbeit produziert materiellen und gedanklichen Reichtum, stellt Gebrauchswerte her, fördert den wissenschaftlichen und sozialen Fortschritt. Sogenannte Arbeit im Kapitalismus produziert Armut, gedanklichen Rückschritt und den Reichtum weniger qua total durchgesetztem Tauschwertfetischismus. Wissenschaft und Gebrauchswerte schleppt er höchstens dort noch mit, wo es gar nicht anders geht, wie etwa in der Medizin. Gut, hier kann ich erklären mein Verständnis von Tauschwerten. Ich habe auch Marx nie selbst gelesen, muss ich gestehen. Und ich sage ja ganz klar, dieser Podcast stellt halt nur eine Methode zur Verdauung an, zur Verdauung der Bücher, die ich schon gelesen habe. Also Marx kenne ich auch nur aus Sekundärquellen, aber natürlich ist sein Denken sehr einleuchtend und man kann es ja trotzdem schon nachvollziehen und selber daraus Folgerungen ableiten, auch wenn man es jetzt nur so aus sekundären Quellen kennt. Sein Begriff vom Tauschwert ist also, dass jede Ware ist so gespalten in Tauschwert und Gebrauchswert. Der Tauschwert ist also das, was wir in Geld ausdrücken können. So und so viele Euro ist diese Ware wert und damit können wir praktisch jede Ware mit jeder anderen vergleichen. Auch meine Arbeitskraft kann ich vergleichen und kann sagen, ich verdiene vielleicht 18 Euro in der Stunde. So viel bin ich also wert als Arbeitstier. Und das ist der Tauschwert. Der Gebrauchswert ist also wirklich das, was uns diese Ware bringt. Also der Gebrauchswert des Essens ist halt, dass es nahrhaft ist und uns sättigt und uns das Überleben ermöglicht. Der Gebrauchswert meiner Arbeit ist halt, dass ich als Softwareentwickler da die Software irgendwie zum Laufen kriege, irgendwie da ein paar Bugs behebe, ja, und dann hoffentlich die Software reibungslos läuft. Und heute schleppt der Kapitalismus also den Gebrauchswert nur noch dahin mit, wo es wirklich nicht mehr anders geht, also in der Medizin. Da ist klar, ja, da geht es darum, Menschen zu retten, irgendwie Menschen zu heilen. Da können wir nicht drauf verzichten, aber überall anders können wir eigentlich weitgehend auf den Gebrauchswert verzichten und alles so auf den Tauschwert runterbrechen. Das ist ein Gedanke, den man noch weiter ausführen müsste, aber ich glaube, jetzt bin ich hier schon am Ende angekommen, dessen, was ich hier vorlesen wollte. Wobei, nein, ich denke, hier kann ich wirklich nochmal zu diesem Begriff des Bolschewismus erstmal kommen. Wie definiert also Grund den Bolschewismus? Also wir wissen, die Bolschewisten waren diejenigen, die die russische Revolution gemacht haben. Lenin war der Vordenker und seine Frage, so wie ich sie verstehe, ist halt, wie können wir es schaffen, jetzt aus der schönen marxischen Theorie zum Handeln überzugehen und uns dabei vor allem auch diejenigen Utopisten vom Leib zu halten, die eigentlich sich für überzeugte Kommunisten auch halten, aber die eigentlich mehr Schaden als Nutzen anrichten, dadurch, dass sie halt sagen, okay, wir wollen eigentlich den Anarchismus. Am Tag nach der Revolution muss schon jede Spur von Herrschaft beseitigt sein. Also wir sollten eigentlich gar nicht die schlechte Herrschaft, die bisherige Herrschaftsform irgendwie ersetzen, sondern wir sollten Herrschaft grundsätzlich abschaffen. Das ist natürlich schwachsinniges Denken. Es wird immer zunächst mal einen Staat brauchen. Wir müssen zunächst mal sehen, was erben wir hier von dieser kapitalistischen Weltordnung. Und wir müssen natürlich das Sinnvolle beibehalten. Also Staaten zum Beispiel werden wir auf keinen Fall abschaffen können. Das ist natürlich ein sehr kruder Gedanke. Man könnte Staaten jetzt direkt von einem Tag auf den anderen abschaffen oder für offene Grenzen sorgen und so weiter. Nein, der Bolschewismus ist der mittlere Weg, laut Lenin. Er muss sich also hier immer wieder darauf besinnen, mehrheitsfähig zu sein. Und wie ist er das? Also Indem man natürlich auch eine Sekte ist, ja, schreibt Krohn, die Sektiererei ist sehr verbreitet heute unter Marxisten, aber das ist ja auch gar nichts Schlimmes, sondern man muss halt nur diejenige Sekte sein, die siegreich ist, also die am gewitztesten vorgeht und hier alle Widersprüche in sich vereinigt. Und das ist die Partei der Bolschewiki, definiert er hier. Das Sektierertum, also vielleicht kommt euch das hier im Podcast auch so sektiererisch vor. Ich greife alles an, ja, mit wem will ich da noch Bündnisse schließen können? Nein, aber es geht ja auch genau darum, schreibt Krohn, in diesen linken Grüppchen, die Antideutschen gibt es da, die Altlinken, und da bekämpft man sich so gegenseitig. Aber genau dadurch, sagt er, kommt es ja überhaupt auch zu einer Synthese. Also auch das ist eine wichtige Form der Arbeit am Weltgeist, dass man so die eigene Sektiererei betreibt und hofft, die gegnerische Sekte besiegen zu können, qua intellektueller Überlegenheit. Das ist völlig legitim, dieses Spiel, das da aufgeführt wird. Und es ist wirklich wichtig, dass es gespielt wird. Also Sekten an sich sind nicht irgendwie schlecht, sondern es ist wirklich der Inhalt dieser linken Sekten, den Krohn hier angreift und wo er sagt, nein, wir müssen hier die richtige Sekte einfach bilden. Krohn zitierte jetzt aus einer Mail, den wohl irgendein Journalist oder ein anderer Kommunist geschrieben hat, der öfters etwas in einer Zeitschrift publiziert. Und dieser Kommunist war wohl der Meinung, sein Publizieren in der Zeitschrift, das wäre noch gar kein wirkliches Handeln. Also das wäre noch so vorgelagert, dass er was schreibt und da veröffentlicht, das ist anscheinend nicht die aktive Betätigung in der Welt. Und Krohn entlarvt das hier natürlich, indem er sagt, offensichtlich hat dieser Mensch keinen Begriff von Dialektik, denn einem dialektisch denkenden Menschen, also in Gegensätzen denkenden Menschen, müsste ja klar sein, allein dadurch, dass ich die Gedanken hier erstmal äußere, handle ich ja schon. Also es ist ja schon eine Handlung, überhaupt erstmal aufzuschreiben. Und dann natürlich, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir irgendwie auch Politik machen. Aber was ist das schon? Also es ist halt auch schon eine Politikberatung, wenn ich da nur einen Text schreibe oder hier meinen Podcast aufnehme. Das kann ja auch schon irgendwer hören und da auf seine Politik basieren. Ich lese hier mal diesen Text vor, den Krohn hier also zitiert. Meine politische Aktivität beschränkt sich in großen Teilen darauf, durch Texte und Vorträge zu intervenieren. Das hat damit zu tun, dass ich zumindest auf linker Seite momentan keine praktischen Ansätze erkennen kann, die nicht in die falsche Richtung führen. Insofern würde Aktivität dem kritischen Gehalt meiner Intervention eher widersprechen. Das ist natürlich ein Zustand, der nicht sehr befriedigend ist. Aber ich hoffe, dass diese theoretischen Interventionen, die vor allem mittels der Zeitschrift Bahamas erfolgen, in irgendeiner Weise dazu führen, dass wir uns wieder betätigen können, guten Gewissens und klaren Verstandes. Das, schreibt Krohn hier also, ist der eindrückliche Beleg dafür, dass in Kreisen deutscher Linksradikaler und in anderen Ländern dürfte es sich kaum anders ausnehmen, kein Begriff von Dialektik existiert. Was, weil diese das einzig realitätsgerechte Prinzip geistiger Arbeit ist, schon heute die Bankrotterklärung jener kritischen linken Theoriebemühungen für alle Zukunft abgibt. Der Theoretiker, der sich in die Esoterik von bloßer, angeblich verstandesbildender oder aufklärerischer Kritik begibt, disqualifiziert deren Inhalt schon im Voraus, weil sie notwendig isoliert bleiben muss von dem, was in den Szenen nur noch verächtlich als Realität bezeichnet wird. Zur Realität kann ein Zugang sowieso nur auf exoterische Weise erfolgen. Des Verfassers schnöde Klage über fehlende Dialektik ist nicht bloß raunende Phrase oder Beharren auf einem überkommenen Schematismus, sondern triftiger Einwand gegen eine Verfehlung der Sache selbst, und zwar der Verfehlung in Hinsicht auf beide Ebenen, der äußeren Realität wie der des Gedankens, also der exoterischen wie der esoterischen. Was Ronald D. Lange über psychische Zustände feststellt, gilt natürlich auch für das allgemeine Verhältnis von Esoterik und Exoterik. Ohne das Innere verliert das Äußere seine Bedeutung. Und ohne das Äußere verliert das Innere an Substanz. Eso und Exoterik sind beide unumgänglich und bedingen einander. Es kann gar keine dialektische, also vernünftige Position gegen eine der beiden Äußerungsformen geben, sondern nur die Bekämpfung der falschen Esoterik wie der falschen Exoterik. Die Esoterik nimmt sich der Beschäftigung mit dem Inneren an. Hier hat man es mit dem schieren Wesen einer Sache zu tun. Die Exoterik richtet sich auf die Existenz, das Äußere, die Erscheinungsebene einer Sache. Esoterik kommt also immer nur durch Exoterik zur Wirklichkeit, die bei Hegel als Einheit des Wesens und der Existenz oder des Inneren und Äußeren bestimmt ist. Das Ganze ist auch beim Verhältnis von Esoterik und Exoterik das Wahre. Die vollständige Wirklichkeit besteht notwendig immer aus beiden Elementen. Esoterik und Exoterik sind jeweils nur für sich genommen, ohne einander Unsinn. Es ist also genauso schwachsinnig, wenn wir einfach nur populistisch sein wollen und exoterisch sagen, wir müssen doch irgendwie jetzt eine Wirkung erzielen, irgendwie die breiten Volksmassen erreichen. Es ist genauso schwachsinnig, wie zu sagen, wir müssen nur esoterisch sein und wie in dieser Mail oder in diesem Briefwechsel dann stand, ja, ich betätige mich ja gar nicht, ich bleibe hier rein esoterisch, weil die Auseinandersetzung mit der Welt ist heute irgendwie nicht möglich, das würde alles in die falsche Richtung führen. Es muss also zu einer Synthese kommen und wir müssen jetzt hier aber langsam zum Schluss kommen mit der Lektüre von Krohn. Weiß gar nicht. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt dieses erste Kapitel, also den ersten Abschnitt des Buchs, schon mal ganz gut durchgearbeitet haben. Und darauf können wir dann aufbauen. Mit den anderen beiden Kapiteln werden wir dann auch noch weitermachen. Das Elend der Herrschaftskritik, da geht es dann also vor allem um den Zustand der heutigen linken Szenen. Der Titel sagt es ja schon aus, die bloße Herrschaftskritik, die bloße Ablehnung der Herrschaft ist schon mal recht unklug, weil wir damit ja praktisch auch die sozialistische Herrschaft ablehnen würden, die halt als einzige einen Weg zum Fortschritt zeigen könnte. Wollte hier nochmal den Punkt machen, dass ich mich nicht für einen besonders originellen Denker halte, und halt wirklich sage, ich habe auch keine Idee, Leute, was man machen kann, wie es weitergehen kann. Ich sage nur, ja, das mit dem Sozialismus macht für mich doch irgendwie Sinn. Macht irgendwie doch Sinn, daran zu glauben, auch Kommunist zu sein und zu sagen, hey, also das ist eigentlich ein grundlegendes Problem mit der Arbeit, wie die hier organisiert ist im Kapitalismus. Und es ist wirklich besser, da mal zu versuchen und auch aufzubauen auf den Versuchen der DDR zum Beispiel. Und zu sagen, hey, auch wenn das Leben materiell in der DDR natürlich viel schlechter war, natürlich viel weniger Waren verfügbar waren, das kann ja nicht der Maßstab sein. Ich will damit nicht sagen, das Leben war irgendwie auf einer spirituellen Ebene besser oder die Leute haben bewusster gelebt, nee. Aber es war halt der Anfangsschritt, also der Sozialismus, das Projekt der Verwirklichung des Kommunismus irgendwann in der Zukunft ist eins, was über Jahrhunderte noch gehen wird. Und wenn man jetzt sagt, ja, in der DDR hat es ja irgendwie nicht geklappt, 40 Jahre war ja wohl genug Zeit. Nee, das ist halt wie zu sagen, ach, dieses Baby ist erst 2 Jahre alt, das ist ja noch gar kein fertiger Mensch, das werfen wir jetzt auf den Müll. Denn genau das ist es ja, die DDR ist halt einfach nur dieser allererste Schritt in Richtung eines Sozialismus, weil einfach nur dieser Versuch und dass da vieles schiefläuft und vor allem, dass man sich da auch in einer konkreten Weltlage wiederfindet und erstmal das Ziel hat, die eigene Herrschaft als sozialistische Republik zu stabilisieren und gegen die Feinde im Inneren und Äußeren zu verteidigen, das ist völlig nachvollziehbar. Und es ist deshalb klar, dass da nicht gleich das Schlaraffenland wartet, sondern dass es grundlegend erstmal darum geht, zu einer Frage zu kommen, was ist das Leben eigentlich? Und ist das Leben eigentlich ein Problem? Ein Problem, das können wir heute so nicht denken. Im Kapitalismus, denn es ist ja alles geregelt. Es ist doch geregelt, dass du einen Job finden kannst und genug verdienen kannst, um das materielle Überleben zu sichern. Du hast deine Meinungsfreiheit, also wo soll da das Problem sein? Es wäre aber tatsächlich wichtig, wie Krohn schreibt, hier das Leben auch mal als Problem zu erfassen. Und der real existierende Sozialismus ist einfach nur der erste Schritt dorthin zur Erziehung des Menschengeschlechts. Also er basiert halt auf der Einsicht, mit dem Volk ist nicht zu reden. Wir können nicht davon ausgehen, von einem Humanismus, der den Menschen so in den Himmel hebt und anstelle von Gott setzt und sagt, ja, der Mensch, der ist so menschlich und nee, sondern der Mensch ist erstmal unmenschlich und wir können sagen, ja, wir können halt versuchen, ihn irgendwie zu zivilisieren, aber es ist klar, dieses Projekt kann kein demokratisches sein, sondern es muss von uns Kommunisten ausgehen, die wir halt diese Erkenntnisse vollzogen haben. Und ja, es muss in gewisser Weise ein elitäres Projekt sein, also mit der Demokratie kommen wir hier nicht viel weiter. Aber jetzt bin ich ja noch gar nicht so richtig zur Synthese gelangt. Also es ist auch wirklich so, dass wir jetzt wirklich zum Klimakommunismus übergehen müssen. Die These des Klimakommunismus ist ja offensichtlich, das Klima ist das Wichtigste. Und das war ja nur diese Hypothese, die ich immer so in Frage gestellt habe, ja, das nackte Überleben, warum soll das so wichtig sein? Aber mittlerweile bin ich hier wirklich zur Besinnung gekommen und habe gesagt, ja, okay, ich habe auch ein Interesse daran, dass die Menschheit noch weiter fortbesteht, ja. Und deshalb ist es eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, kümmern wir uns mal ums Klima, vielleicht nicht nur ums Klima, auch um andere Umweltthemen, die Ozeane, das Artensterben, was, wie Linda beschrieben hat in ihrem Podcast, auch nicht unbedingt immer nur als Problem gesehen werden sollte, denn wenn Arten sterben, dann eröffnet das halt auch den Raum für andere Arten, sich erstmal auszubreiten, weil sie dann ihre Feinde verlieren. Und ja, Artensterben ist halt Normalität. Aber ich fand es nur bezeichnend, als Christine Lagarde da ihr großes Programm angekündigt hat als EZB-Chefin, jetzt irgendwie ein Green New Deal hat sie angekündigt, genaueres weiß ich nicht, weil ich das ja alles nicht verfolge. Aber da hat sie jedenfalls darauf Wert gelegt, dass sie zum einen damit den Klimawandel bekämpfen will, aber zum anderen auch Artenvielfalt erhalten will. Also da dachte ich nur, ja, eigentlich ist der Klimawandel tatsächlich auch halt so ein Platzhalterthema, was viele andere Umweltthemen dann verdrängt, die dann eigentlich da vielleicht noch mit einbezogen werden müssten. Und ja, hier ist nur meine kleine Kritik, dass es ja wohl ein Armutszeugnis ist, wenn mir das erst so bewusst wird, wenn Christine Lagarde das ausspricht, dass es da noch eine andere Priorität neben dem Klima gibt. Und das wäre halt vielleicht mal die Aufgabe der klimaaktivistischen Bewegung, hier das Fundament zu verbreitern und zu sagen, okay, Klima ist halt das eine Thema, das jetzt so im Mittelpunkt steht und das muss auch gar nicht schlecht sein, wie im letzten Podcast ausgeführt. Die anderen können davon auch profitieren. Es ist aber trotzdem wichtig, dieses eine mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ja, wir wollen auch tatsächlich überleben als Menschheit und das wird halt schwierig, wenn die Temperatur irgendwie um 4 Grad ansteigt dann oder Grönland abschmilzt, dann gibt es so verheerende Umwälzungen. Also da werden Leute sterben oder Menschen sterben auch natürlich heute schon an der Klimakrise. Also da müssen wir was tun. Das ist die These des Klimaradikalismus. Die Antithese, die der Kommunismus dem natürlich entgegenstellt, ist, dass er sagt, ja, aber die Klassen sind trotzdem noch so Realität, also die Kapitalbesitzende und die ausgebeutete Arbeiterklasse. Wäre es nicht eigentlich besser, hier mal anzusetzen und eigentlich die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ändern, denn wenn wir nur das Klima retten, dann ist ja auch klar, wir retten das in diesem kapitalistischen System und das produziert ja immer weitere Ungerechtigkeiten. Also wir können hier vielleicht große multinationale klimafreundliche Konzerne aufbauen, jetzt anstatt der alten Konzerne, aber das ändert ja nichts an deren Funktionsweise. Kommen wir dann zur Synthese. Die ergibt sich hier fließend aus dieser Antithese. Ja, der Kommunismus mag ja seine Berechtigung haben, aber es ist auch klar, Marx' grundlegende Einsicht war überhaupt mal, dass er als Philosoph meinte, den Wahrheitsgehalt seiner Lehre kann man ja dann ablesen, was diese Lehre dann auslöst in denjenigen Individuen, die sie so wahrnehmen und ob die sich dann in revolutionäre Akteure verwandelt fühlen. Also Marx hat dieses eingreifende Denken erstmal eingeführt. Seine grundlegende Erkenntnis hatte nicht so sehr mit dem Kapitalismus zu tun und wie das alles funktioniert mit dem Wirtschaftssystem, sondern erstmal mit der Philosophie und der Einsicht, okay, wenn man halt nur so vor sich hin philosophiert, das ist ja irgendwie relativ witzlos, weil ich bin doch ein Mann. Dieses Gedicht No Man is an Island, ich bin doch keine Insel als Mensch. Also man kann ja so in seinem Elfenbeinturm leben, aber irgendwie schlägt dann immer wieder ein Meer aus Scheiße an die Mauern des Elfenbeinturms, schrieb mal der Schriftsteller Flaubert. Und ja, dann muss man sich halt doch wieder mit dieser äußeren Welt auseinandersetzen und müsste wie Marx vielleicht sagen, ja, ich stelle das hier alles unter den Vorbehalt, was löst es denn aus? Also ich will die Revolution, ich will sehen, dass Leute das, was ich hier an Theorie biete, in die Hand nehmen und daraus handfeste Politik machen. Wenn wir das also als die grundlegende Einsicht des Kommunismus interpretieren, dann ergibt sich hier ja die Synthese schon von selbst zum Klimakommunismus. Denn heute sind also die einzigen, die wirklich was bewegen wollen, die wirklich auf der Straße sind, offensichtlich die Fridays for Future Aktivisten. Und deshalb ist es ja logisch, das ist mal zu würdigen und zu sagen, ja, das Klima hat ja auch seine Berechtigung, wenn es hier so viel Begeisterung und Politikbegeisterung auslöst in den jungen Menschen, dann ist es auch das richtige Thema. Und wir müssen hier wirklich übergehen zum Klimaessentialismus, also zu der Behauptung, dass im Klima wirklich eine Essenz steckt, die uns was Grundlegendes als Gesellschaft sagen oder bedeuten kann. Also, so wie Marx davon ausging, es gibt diese beiden Klassen und die sind die Essenz der gesellschaftlichen Wirklichkeit, so können wir heute dazu übergehen. Nein, das Klima ist diese Essenz, denn natürlich, das Klima ist weltweit, durchdringt alles und es hat Auswirkungen auf jeden Menschen. Also, vor allem auch, natürlich ist es so, die physische Umwelt, wir atmen alle Luft ein, es ist völlig klar, dass uns halt so nah die Atmosphäre, ohne die könnten wir nicht leben. Und es ist halt alles so nah und ein bisschen sichtbarer als diese Klassen von Marx. Und deshalb völlig legitim, hier dazu überzugehen, zu sagen, das ist eigentlich der wirkliche Widerspruch hier, der zwischen dem Klimawandel, also zwischen der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und dem Willen, dass wir das irgendwie erhalten und die Schäden da ein bisschen abmildern. Das ist der grundlegende Widerspruch in der Gesellschaft. Und ja, hier muss ich auch ganz kritisch nochmal auf die letzte Folge blicken. Das mit Laclau war ja schön und gut, das mal durchzulesen. Aber ich muss halt sagen, bei Laclau stelle ich mir immer die Frage, warum ist das so langweilig? Ja, weil Laclau vielleicht einfach genau diese Langeweile predigt. Er sagt ja, es gibt nichts Interessantes an irgendeinem speziellen Thema, sondern es ist irgendwie zufällig, dass ein Thema so in die Mitte der gesellschaftlichen Diskussion gespült wird und dann steht es halt da, aber warum jetzt und wieso, weiß man nicht. Aber das ist halt irgendwie, also das ist ja eigentlich ein Programm zur Politikverdrossenheit, wenn man sagt, es gibt da gar nicht dieses wichtige Thema, sondern nee, ich sage doch, es gibt schon das wichtige Thema, das Klima. Wir müssen hier zum Klimaessentialismus übergehen. Aber jetzt bin ich auch schon ganz schön müde und das ist natürlich noch kein so sauber ausgearbeitetes Manifest jetzt dieser klimakommunistischen Partei. Aber vielleicht ist ja schon mal ein guter Anfang hier. Ne? Also ganz klar, kurz noch, das Konzept von Gaia ist ja so dieses Konzept von der Erde als organischer Einheit. Und ich denke, das könnte auch eine gute Stütze liefern für diese Theorie des Klimakommunismus. Denn wir müssen ja natürlich schon aufpassen, nicht zu sehr ins Spirituelle abzudriften, nicht zu sehr zu sagen, Gaia, okay, das ist eine mystische Substanz. der wir uns irgendwie so spirituell nähern können oder durch Meditation. Nein, sage ich, es ist schon wichtig, darauf zu beharren, politisch einzugreifen. Also wir wollen hier eine politische Bewegung schaffen in erster Linie, nicht eine Religion. Religiöse Elemente können dann dazukommen, aber erstmal ist es eine politische Bewegung. Und Gaia ist kein mystisches Konzept, sondern in letzter Instanz einfach ein konsequent wissenschaftliches. Wenn wir halt mal einsehen, wie zum Beispiel Flüsse wie der Mississippi auch ihre Umwelt beeinflussen und beeinträchtigen, sodass es dann halt gar nicht mehr möglich ist, zum Beispiel für Ingenieure irgendwie den Mississippi in seinem natürlichen Flussbett zu halten, sondern der fließt halt so, wie er will, und die Ingenieure müssen da irgendwie ausgeklügelte Systeme erfinden, damit dieser andere Fluss, der Atchafalaya, der da auch in der Nähe fließt, den Mississippi nicht in sein Flussbett hinunterzieht, weil der Atchafalaya fließt halt einige hundert Meter sogar tiefer als der Mississippi, und wenn es da zum Bruch käme, wenn da irgendwie das Wasser mal durchbrechen würde, dann würde der ganze Mississippi halt da reinfließen und es würde ganze Täler fluten und alles verwüsten dort. Und das, was woran diese Ingenieure da arbeiteten, also das habe ich auch aus diesem Buch Kampf um Gaia von Bruno Latour, da hat also das Corps of Engineers in den USA daran gearbeitet, den Atchafalaya daran zu hindern, den Mississippi zu sich hinunterzuziehen und damit das ganze Tal zu fluten. Da sehen wir also, diese beiden Flüsse sind Akteure. Es macht keinen Sinn zu sagen, es gibt nur menschliche Akteure. Nein, sondern auch wenn die unbelebt sind, sind sie trotzdem Akteure. Hydromorphe Akteure nennt Latour sie dann. Also Akteure, die halt mit Wasser zu tun haben. Und diese Akteure sind in dem Maße dem Menschen gleichgestellt, in dem natürlich auch beim Menschen nicht so von einer vollständigen Freiheit die Rede sein kann, sondern wie Latour dann mit Bezug auf so ein Beispiel von einem Roman von Tolstoi ausführt, gibt es da halt diesen General, der theoretisch so im Mittelpunkt des Geschehens stehen sollte und bei dieser Schlacht gegen Napoleon, also ein russischer General Kutusow, sollte da ja eigentlich das Zepter in der Hand halten. Und aber eigentlich beschreibt Latour oder beschreibt Tolstoi dann in dem Roman, wird er nur so mitgerissen. Also das müssen wir dann auch nochmal lesen, dieser Stelle, aber das habe ich hier nicht zur Hand, das Buch. Aber die Seite sprang, es war halt, die Seite war zum Bersten gespannt und irgendwie war es halt der Zeitpunkt, jetzt musste man zur Schlacht übergehen. Aber es war keine bewusste Entscheidung, die der General getroffen hat, sondern von fernher kam halt schon die Kunde, die Boten, die berittenen Boten sind eingetroffen, haben die Kunde überbracht und alles hat sich so zugespitzt, ja. Es war klar, jetzt würde es wirklich zur Schlacht kommen, aber Kutusow, der General, konnte sich dem nur noch fügen. Am Ende heißt es dann, er erteilte der sich vollziehenden Sache sein Segen. Das Einzige, was Kutusow also noch machte, war, dass er sagte, ja, es ist jetzt auch von höchster Stelle abgesegnet, also der militärische Befehlshaber gibt seinen Segen. Und das ist eigentlich, was der menschliche Akteur hier machen kann. Er ist genauso wie der Mississippi bedingt durch äußere Umstände, durch sein Flussbett, durch andere Akteure, wie zum Beispiel andere Flüsse. Genau, und das führt uns jetzt also zum Gaia-Konzept, nämlich, dass die Erde irgendwie ein Ganzes ist. Und da spielen wir Menschen eine entscheidende Rolle. Ja, das kann man sagen, durch die Industrialisierung haben wir da so eingegriffen, uns die Tiere und Pflanzen und Meere untertan gemacht. Aber wir spielen doch nicht die einzige Rolle. Es gibt da auch die Atmosphäre. Wir wissen gar nicht, wie die Atmosphäre eigentlich funktioniert. Denn das Gasgemisch, das da ja vorhanden ist, das ist so unter Laborbedingungen von Chemikern gar nicht herstellbar, beziehungsweise es löst sich halt extrem schnell auf, oder es sind da Elemente drin, die eigentlich unter normalen Umständen sofort reagieren würden und sich wieder vernichten würden. Aber in der Atmosphäre ist es irgendwie stabil, vielleicht durch besondere Umstände, dadurch, dass halt so ein riesengroßes System ist. Also es ist halt doch diese eine Welt, diese eine Einheit, ja, das können wir da ablesen an der Atmosphäre. Vielleicht dadurch, dass es eine Kugel ist, die Gravitation und so weiter. Ich weiß nicht, das ist eine offene wissenschaftliche Frage, wie das eigentlich funktionieren kann mit der Atmosphäre, dass die so stabil ist. Aber offensichtlich ist sie es zum Glück, denn ich sitze ja auch noch hier und kann noch atmen. Und das zeigt uns so, auch die Atmosphäre ist ein Akteur, der unser Leben hier so garantiert und dafür sorgt, dass wir weiter leben können und gehört dann halt auch zu Gaia. Gaia ist jetzt aber nicht unbedingt nur diese Ganzheit, sondern kann sich ja wirklich auch schon so verwirklichen und kann schon so konkret werden, zum Beispiel in diesem Mississippi oder in dem Atchafalaya. Das kann halt ein konkretes Beispiel dafür sein, für die allgemeine Sache Gaia. Und ja, das wäre also mein Ansatz, um zu sagen, wir müssen das veraltete Denken von Marx ein bisschen ablösen, weil Marx hat sich immer nur so auf diese beiden Klassen versteift, hat immer nur davon geredet, dass man jetzt das Proletariat, also die Arbeiterklasse, befreien muss. Aber ich frage mich halt, ja, warum eigentlich? Ist es nicht vielleicht auch zu hoch vom Menschen gedacht, wenn wir sagen, okay, der ist so ausgebeutet als Arbeiter, deshalb müssen wir ihn befreien? Ja, vielleicht will er auch einfach so ausgebeutet sein. Also wer sagt uns, dass das wirklich moralisch richtig sein soll, dass der Mensch so frei sein soll? Klar, wir können sagen, heute ist er versklavt durch die Lohnarbeit, aber ja, vielleicht will das ja so bleiben. Jedenfalls kommt Krohn dann natürlich schon zu dem richtigen Schluss, dass es ja nicht darum geht, jetzt die Arbeiter zu überzeugen irgendwie von der Revolution, sondern nee, man macht halt als Kommunisten, da macht man halt Revolution und befreit dadurch ja die Arbeiter, aber die Arbeiter wird man jetzt davor nicht unbedingt zum Kommunismus hin überzeugen können. Und ich würde hier einfach nur den Schritt weiter zu gehen und sagen, es ist noch nicht mal ein wünschenswertes Ziel oder sollte nicht unser primäres Ziel sein, die Arbeiter zu befreien, sondern denken wir hier wirklich erstmal an Gaia und weil sie halt auch diese Lebensgrundlage ist für unser aller Leben, also auch für die Arbeiter. Und das wäre halt in der heutigen Situation vielleicht mal das Vernünftigste, darauf zu schauen, das ist wirklich diese Essenz. Hier wird dieser Kampf ausgefochten um die Befreiung dieser Lebenssubstanz, dieser Lebensgrundlage, dass wir die irgendwie erhalten und vor allem unsere menschliche Rasse erhalten oder unsere menschliche Art, besser gesagt. Denn Rassen gibt es ja auch noch, auch wenn wir es wegdefinieren wollen. Unsere menschliche Art sollte erhalten bleiben. Und natürlich, selbst bei der schlimmsten Klimakatastrophe, können wir sagen, würden wir wahrscheinlich nicht die Erde so zerstören. Vielleicht würden wir unsere Art auslöschen, ja, dann könnten wir halt vielleicht nicht mehr überleben, aber das Leben geht ja trotzdem weiter. Also irgendwelche Tiere und Pflanzen werden ja weiter überleben. Der Podcast von Lynn ist wirklich so wunderschön, vor allem der Baum des Lebens, den sie da erklärt hat mit den Eukaryoten, den Bakterien und die einen Zellkern haben und die keinen haben, das ist wirklich sehr interessant und verdient nochmal vertieft zu werden. Also in Lynns Podcast, da kann ich jetzt natürlich nicht so viel beitragen. Aber ja, selbst nach so einer großen Katastrophe wird es noch weitergehen und die Einzeller werden sich dann wieder doch zu Mehrzellern zusammenschließen. Und es wird wieder Leben geben. Aber unser Fokus, wenn ich von Gaia spreche, sollte halt schon so ein anthropogener Gaia-Fokus sein. Also, dass wir auf die Menschheit schauen und sagen, wir als Menschheit sind auch noch in der Lage und haben auch noch den Anspruch, unser Fortbestehen hier zu organisieren. Und vor allem sind wir auch noch nicht so nihilistisch veranlagt, wie ich das ja teils schon dargelegt habe, dass wir sagen, wir sollten uns eigentlich kollektiv auslöschen. Ist eigentlich besser, wir haben es eigentlich verdient, hier den kollektiven Tod und diese große Strafe entgegenzunehmen. Nein, sage ich, fokussieren wir uns auf das Gaia-Konzept und darauf, dass Gaia ja auch leiden würde ohne uns Menschen, weil wer sollte dann diese Schönheit der Natur wahrnehmen? Es ist doch so, wenn keiner da ist, um was wahrzunehmen, dann gibt es diese Schönheit auch nicht. Ich meine, ein Tier könnte vielleicht immer noch diese Regenwälder, den Dschungel sehen, den Amazonas und irgendwelche Klippen, diese, wo das Meer so aufschäumt, was wir als Menschen einfach so ästhetisch so wunderschön finden würden. Aber ein Tier würde diese ästhetische Empfindung von Schönheit halt nicht so aufbringen können. Und ja, in diesem Sinne sage ich, wäre es schlecht, wäre es schädlich für Gaia, wenn wir als Menschen verschwinden, weil es ist wirklich wichtig, dass jemand da ist und diese Schönheit wahrnimmt. Die Schönheit in der Antarktis mit den Eisschollen, mit dem Eis, mit Eisbergen, ja, da nenne ich jetzt nur ein paar konkrete Beispiele, um klar zu machen. Okay, dieses Gaia-Subjekt kann uns in der Tat vielleicht mehr weiterhelfen als alles, was Marx da in den Blick nahm, als Subjekt, das da befreit werden soll, weil wir uns als Menschen auch so gut damit identifizieren können oder zumindest sagen können, ja, diese Schönheit, das ist diese Natur, die uns hervorgebracht hat und die wollen wir erhalten. Und der erste Schritt dahin ist tatsächlich erstmal die Natur so wahrzunehmen und wahrzunehmen, was es da alles Schönes gibt und wie das heute schon in uns wirksam ist. Allein dadurch, dass ich habe zum Beispiel dieses Gefühl, dass ich, wenn ich in den Wald gehe, dass das schon allein so eine vielleicht spirituelle Qualität hat, allein sich dem auszusetzen der Natur, bietet einfach eine Grundlage, so ein bisschen in den eigenen esoterischen Wahrnehmungen zu versinken. Und ja, das wäre also aus meiner Sicht der erste Schritt dorthin, aber wir dürfen nicht so sehr in die Mystik abdriften, denn es ist klar, die Politik muss hier der Hebel sein und muss hier wirklich der Hebel sein, um diese klimakommunistische Bewegung zusammenzuhalten. Gut, jetzt kann ich wirklich nicht mehr viel hier weiteres sagen. Es geht mir nur noch darum, kommen wir hier nochmal kurz auf den Feminismus zu sprechen, weil ich es letzte Folge angesprochen hatte. Und dann ist mir dazu einfach noch was eingefallen, aber ich kann jetzt hier nicht den Feminismus in aller Breite behandeln. Das kann man dann später mal kommen, wenn hier dieses Klimathema abgeschlossen ist, was sich aber wirklich sicher noch über einige Folgen ziehen wird. Und ja, ich habe da gemerkt, wie gut es war, mich selbst hier als Feminist bezeichnet zu haben, denn ja, natürlich muss man davon ausgehen, dass Frauen eben keinen privilegierten Zugang zu dieser Wahrheit des Feminismus haben und dass nicht nur Frauen Feministinnen werden können, sondern Feminismus ist erstmal eine politische Idee, eine Haltung und insofern eine Universalität, also eine Idee, die für alle Menschen zugänglich ist, also auch für Männer. Und Männer können hier vielleicht einfach nur genau zuhören den Frauen und nachvollziehen, wie es dann ist, in der Position einer Frau zu sein, weil sie halt nicht diesen direkten Zugang haben. Aber sie haben ja trotzdem den direkten Zugang zu dieser politischen Idee und können sich damit so direkt identifizieren. Und hier läuft ja meiner Meinung nach schon einiges falsch am heutigen Feminismus, aber deshalb wollte ich dem nur kurz mal was entgegensetzen und sagen, schauen wir mal ein bisschen auf die materiellen Bedingungen. Wie können wir diese Bedingungen unter den Frauenleben verbessern? Denn was Marx sehr klug feststellte, war ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also deshalb wollte Marx halt diese Revolution machen und erstmal das materielle Sein verändern, also für die Arbeiter erstmal sicherstellen, dass die nicht mehr so ausgebeutet sind und dass die erstmal genügend Brot haben und ihre Familie ernähren können. Und genauso war ja mein Beispiel in der letzten Folge mit den Krankenpflegerinnen und Kindergärtnerinnen. Die sind halt generell schlechter bezahlt und das hat dann im Grunde ja nichts mit Sexismus zu tun, dass Frauen generell irgendwie schlecht bezahlt werden, sondern halt mit der Berufswahl von diesen Frauen. Und hier könnte man ansetzen, also die konsequenteste feministische Politik wäre aus meiner Sicht einfach grundsätzlich die Gehälter für Krankenpfleger und Kindergärtnerinnen anzuheben, zum Beispiel abhängig von irgendeinem Industrietarifvertrag, und da sagt man, geht man auf 150% davon, also dass die konsequent einfach 50% mehr verdienen als die Industriearbeiter, um so klar zu machen, das ist hier wirklich die Arbeit, die wir als Gesellschaft wertschätzen wollen im Krankenhaus und im Kindergarten. Das muss hier Priorität haben bei der Bezahlung. Und genau, das sollte sich dann natürlich nicht nur auf Frauen beziehen, sondern auch auf männliche Krankenpfleger. Also, das ist eine Politik, die dann halt trotzdem den Frauen mehrheitlich nützt oder zumindest einem großen Teil von Frauen nützen kann, dadurch, dass sie das materielle Sein so verbessert und dafür sorgt, dass sie erstmal mehr im Geldbeutel haben. Denn es ist klar, solange man halt so weniger verdient, ist auch logisch, eher in einer Position der Demut zu bleiben. Ja? Also dann können die Frauen halt auch nicht da wirklich darüber hinaus schauen über ihr materielles Sein, sondern nehmen sich hier immer irgendwie als minderwertig wahr als die Männer, die ja mehr verdienen. Das ist aber nur der erste Schritt. Meine wirklich revolutionäre Idee ist hier zu sagen, okay, es gab jetzt halt jahrhundertelang dieses Patriarchat, das wir heute vielleicht ein bisschen überwunden haben, aber es ist klar, da gibt es immer noch Ungerechtigkeiten, die so nachhallen. Und wir werden diesen Kampf nicht beilegen können, indem wir jetzt so weitermachen wie bisher. Also, dass der Feminismus halt vor allem sich so mit Sprachspielen beschäftigt und darauf achtet, dass in der Sprache irgendwie alles geschlechtsneutral jetzt ausgesprochen wird. Das ist natürlich Quatsch, weil da wird vorausgesetzt, die Sprache wäre schon die Realität an sich. Also nein, sage ich, schauen wir wirklich doch nochmal lieber aufs Materielle. Und die Sprache ist halt eine Beschreibung der Realität, aber ist nicht die Realität an sich. Also ja, kümmern wir uns also lieber mal darum, Frauen konkrete politische Macht zuzuteilen. Zum Beispiel hier mein Vorschlag, also sagen für eine Legislaturperiode 4 Jahre oder auch für 2, für 8 Jahre, werden jetzt nur Frauen in den Bundestag gewählt und ja, es ist dann halt einfach eine 100%ige Frauenquote. Es wäre aber schon wichtig, das zu begrenzen halt auf diese 4 oder 8 Jahre, weil es sollte sich nicht so verselbstständigen, dass wir dann sagen, Frauen sind die besseren Menschen, ach ja, lass die doch mal machen. Nee, daran glaube ich nicht, dass Frauen wirklich bessere Menschen sind, nee. Aber es ist einfach wichtig, diese Phase mal zu haben, in der wir diese große Ungerechtigkeit, die halt sich in der Vergangenheit so angehäuft hat, in der wir die mal einfach kontrastieren dann und die Möglichkeit schaffen, für Frauen so in Machtpositionen zu kommen, ohne dass sie sich einfach nur dem angleichen, wie sich Männer bisher verhalten. Denn das ist ja das große Problem, dass Frauen wie Angela Merkel da halt schon in so hohe Positionen kommen können, aber sie müssen sich halt verhalten wie Männer. Sie müssen sich an den Kodizes orientieren, die für Männer so gelten. Und ja, hier würde ich das einfach mal viel lieber sehen, wie das dann wäre, wenn Frauen da regieren und wirklich nur Frauen da im Bundestag sitzen. Für Vorstandsvorsitzende könnte man sich auch so eine Regel überlegen. Aber ich finde das einfach mal interessant mit dem Bundestag und vor allem ist auch wichtig, dieses Argument zu widerlegen, dass Frauen es scheinbar einfach nicht so gut können wie die Männer. Das ist leider immer noch ein Argument, was ein bisschen verbreitet ist, was ich auch schon bei Freunden zu hören bekommen habe, dass schlicht und einfach Frauen nicht in der Lage wären, die gleiche Leistung zu erbringen wie Männer. Hier wäre es einfach wichtig, meiner Meinung nach, schauen wir auf die konkrete Macht. Den Frauen muss die Macht mal zugeteilt werden und es darf nicht mehr so sein, dass sie sich da immer in der Konkurrenz mit Männern befinden, denn schauen wir auf die letzten Jahrhunderte, da mussten sich die Männer in der Politik ja auch nie der Konkurrenz mit Frauen aussetzen. Also ist es nur gerecht, das hier mal umzudrehen, für einen begrenzten Zeitraum, sage ich. Und lassen wir das mit der Symbolisierung, mit der reinen Symbolpolitik lieber mal weg. Also wenn Fridays for Future sagt, sie stellen da als Sprecherin, wollen halt vor allem weibliche Sprecherin, dann finde ich das auch gar nicht mal so gut, weil es ist halt diese Symbolpolitik. Es geht davon aus, in der Gesellschaft gibt es diesen Missstand, gibt es dieses Ungleichgewicht, diese Ungerechtigkeit. Und wir können das hier irgendwie beheben oder mildern, indem wir halt hier ein Symbol setzen als Bewegung. Aber das ist aus meiner Sicht leider der falsche Ansatz, denn für die Bewegung muss es ja wirklich um die politischen Inhalte gehen. Also jetzt erstmal das Klima Und mit dieser Klimaidee, das ist diese universelle Idee, mit der kann sich jedes Individuum identifizieren, egal ob Mann oder Frau. Und wenn man dann halt nur Frauen da an die Spitze hinstellt, dann verwässert das schon wieder diesen Universalismus, dass wirklich darum geht, erstmal diese Idee zu durchdringen mit dem Klimaaktivismus, dass die Klimapolitik so wichtig ist. Und was nützt das dann letztlich, wenn da halt ein paar Aktivistinnen stehen, aber das verbessert dann halt für in der Klimabewegung irgendwie die Machtposition von Frauen. Aber es ist ja nicht so, dass meines Wissens in irgendeiner dass es da in der Klimabewegung so ein Problem mit Sexismus geben würde und dass man da ansetzen müsste, sondern in der Gesellschaft gibt es dieses Problem mit Sexismus und da müssen wir was ändern. Und ja, deshalb war hier nur mein Punkt. Es ist wirklich ganz gut, dass da jetzt so viele junge Frauen sich hervortun bei Fridays for Future, aber ist nur mein Vorschlag für die Zukunft, wäre es dann ganz gut, da wirklich zu einem paritätischen Vorgehen zu kommen und dass es hier wirklich Gleichberechtigung gibt in der Klimabewegung, aber man könnte sich ja eine konsequente feministische Politik dann auch noch so auf die Fahnen schreiben, also als radikales politisches Programm den Feminismus noch so mit aufnehmen in die Forderungen der Klimabewegung, aber jetzt nicht eine reine Symbolpolitik machen und Frauen da einfach an die Spitze stellen und sagen, okay, damit zeigen wir halt mal der Gesellschaft, halten wir den Spiegel vor. Ja, das ist richtig, aber es ist wie in Folge 17 gesagt, einfach nur der Gesellschaft die Rechnung präsentieren, einfach nur mal den Spiegel vorhalten, das ist weniger als nichts. Das ist leider viel zu kurz gedacht und bezieht leider nicht die Perspektive mit ein, dass die Gesellschaft das ja gar nicht zur Kenntnis nehmen will. Die will dieses Spiegelbild nicht sehen, die will diese Rechnung nicht bezahlen. Und das können wir nur ändern, indem wir es zwingend machen, diese Rechnung zu bezahlen. Also konkrete Macht für Frauen, sage ich. 4 Jahre sind in der Tat noch ein bisschen kurz, also 8 Jahre würde ich sagen, vielleicht 10 Jahre. Und ja, das ist dann eine Einschränkung der Freiheit für die Männer. In dieser Zeit können Männer halt nicht so gut politisch Karriere machen, aber das ist halt einfach dieses Symbol. Das ist jetzt wirklich ein sinnvolles Symbol, weil es diese jahrhundertelange Ungerechtigkeit gab, müssen wir dem heute auch konkret was entgegensetzen, um zu sagen, okay, jetzt gibt es diese Versöhnung und wir können jetzt nicht mehr so weitermachen wie die letzten Jahrzehnte, dass wir hier halt so juristisch, rechtlich alles gleichgestellt haben zwischen Männern und Frauen, aber es gibt halt trotzdem noch Ungleichheiten auf sozialen, ökonomischen Ebenen. Und der Feminismus prangert das weiterhin zu Recht an, aber es verläuft dann halt eher in so einer Art Rachegefühl. Also, sorry, aber es ist ja auch nachvollziehbar für die Frauen, dass die dann sagen, nee, da haben sie nachvollziehbare Rachegelüste. Und das müsste man einfach aufbrechen. Deshalb wäre es von der Seite der Männer auch viel besser, hier dieses klare Zugeständnis zu machen und zu sagen, ja, wir geben hier unsere Macht ab. Es gibt jetzt halt keine männlichen Politiker mehr für diese Zeit. Aber es ist besser, dieses konkrete materielle Zugeständnis zu machen, weil wir dann dieses Thema auch wirklich befrieden könnten für die Zukunft und uns dann nicht mehr so viel daran aufhalten müssen, vielleicht mit politisch korrekter Sprache und so weiter. Und dass wir das gesellschaftliche Klima dann vielleicht wirklich verbessern. Kommen wir hier aber mal nochmal dazu, zu dem, was ich am Ende der letzten Folge sagte, dass sich natürlich bei Tischlein Deck um einen Liebespodcast handelt. Ja, damit will ich jetzt aber auch zum Schluss kommen. Die Liebe ist genauso wie der Feminismus dann ein Thema, das nachgearbeitet werden wird, sobald wir hier mit dem Klima und dem Klimakommunismus durch sind. Ich habe mich nur erinnert gefühlt an einen Ausspruch von Hans im Aufwachen-Podcast. Ich weiß überhaupt nicht mehr den Kontext, aber ich weiß nur, dass es um Liebe und Sexualität ging. Und Hans sagte, ja, das mit der Liebe und Sex, das ist halt nicht so einfach, wie sich mal ein Ei in die Pfanne zu hauen. Also es ist nicht so, ich hau mir ein Ei in die Pfanne und nee, sondern Liebe ist komplizierter. Es ist wirklich was einen aufwühlt. Ich habe nur an dieses Zitat gedacht, weil, ja, Hans hatte aus meiner Sicht im Aufwachen-Podcast oft Unrecht. Aber in diesem Fall hat er auch Unrecht, aber auf eine interessante Weise. Denn es ist so, dass aus meiner Sicht tatsächlich die Liebe so einfach ist, wie sich ein Spiegelei in die Pfanne zu hauen. Denn bei der sogenannten echten Liebe, also wie können wir die definieren? Die narzisstische Liebe geht vielleicht noch so davon aus, dass der andere doch unsere Liebe erwidern muss, dass da irgendetwas zurückkommen muss, diese reziproke Leistung. Aber wahre Liebe zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass einem egal wird, was der andere macht, dass man sagen kann, okay, ich wollte hier mal meine Gefühle äußern, und das war das einzig Wichtige, dass ich mal zu dieser inneren Klarheit komme, was ich da fühle, und dass ich vor allem auch diesen Mut habe, das dem anderen mitzuteilen. Aber was der dann denkt, was der dann damit macht, das muss mir ein Stück weit egal werden, weil ich mich dann nicht davon abhängig machen kann. Natürlich fantasiert man sich dann so dieses größte Glück herbei und sagt sich, ach ja, in den Armen des anderen, da würde ich die wirkliche Erlösung finden. Aber trotzdem ist es so, dass man sagen kann, egal, ob es jetzt zu dieser realen Umarmung kommt oder nicht, habe ich ja schon heute Erlösung gefunden, allein durch das Aussprechen dieser Liebesgefühle. Und in diesem Sinne kann es der andere so ein bisschen egal werden. Es kann es egal werden, was der so denkt oder was seine Reaktion sein wird. Sondern es ist einfach wichtig, so wie wenn man sich ein Spiegelei brät, einfach zu sagen, okay, ich habe diese Gefühle. Das ist so eine grundlegende Metaphysik, so ein Glaube, etwas Höheres noch als die Physik. Es ist halt etwas so, dass man so spürt, dass man nicht so beschreiben kann. Und dann will man das Ei einfach in die Pfanne hauen und es dem anderen einfach mal so mitteilen und sagen, okay, hey, also das kann man einen Verführungsversuch nennen, aber das wäre mir zu negativ. Es geht einfach um diese grundlegende Einfachheit in der Liebe, dass das alles so leicht wird. Und selbst wenn es natürlich immer mit dem Wahnsinn zu tun hat, dass es trotzdem so leicht wird, in dem Sinne, dass man überzeugt ist, das Richtige zu tun und sich sagt, hey, immerhin bin ich so weit gekommen, diese Gefühle offen zu legen und alles andere ist mir dann egal. Ja, das war nur meine Bemerkung hier zu Hans. Liebe Grüße, falls er auch zuhört. Ja, nicht immer hattest du Unrecht, aber in diesem Fall wirklich mal ein interessanter Spruch, der mich seitdem immer wieder beschäftigt hat. Kommen wir dann noch zur Playlist. Playlist Füll dich. Da packe ich jetzt mal was drauf. Alle Fragen von Annen-Mai-Kanterei, eine sehr gute deutsche Band. Denn alle Fragen zu stellen, das ist auch mein Anspruch hier. Also der Anspruch des Philosophen muss ja sein, eben nicht Antworten zu liefern, sondern überhaupt mal die Fragen zu stellen, also darauf hinzuweisen, dass man sich bisher vielleicht noch so die falschen Fragen gestellt hat. Und ich stelle ja einfach mal alle Fragen. Genau. Dann das zweite Lied. You and Your Hand von Pink, weil es um Feminismus ging, ist ein großartiges feministisches Lied, das so zeigt, wie man sich als Frau gegen einen unangenehmen Annäherungsversuch wehren kann. Und das ist eben das Großartige natürlich an Pink, dass sie nicht in dieser weiblichen Hilflosigkeit, in dieser Opferrolle bleibt, sondern mit diesem Lied ja wirklich so ein aggressives Statement schafft und sich dem entgegensetzt, diesen männlichen Annäherungswillen. Und ja, das ist einfach ein großartiges Lied. Diese beiden packe ich also mal drauf. Ich glaube, das reicht für heute. Und ich hatte jetzt noch einen etwas längeren Text aufgenommen, weil ich ja auch schon von Houellebecqs Roman Unterwerfung erzählt habe und dieser großartigen Idee, dass das höchste Glück des menschlichen Lebens darin besteht, sich unter etwas zu unterwerfen, also zum Beispiel unter Gott, in dem Fall in Unterwerfung geht es ja um den Islam und wie der sich immer weiter ausbreitet in Frankreich, aber sich vielleicht auch in der Liebe einfach zu unterwerfen, so unter dem Blick des anderen, unter einfach zu sagen, ich lege hier mein ganzes Sein vor dir hin zu deinen Füßen und ja, ich schau mal so, was du da darüber urteilst. Ich unterwerfe mich hier so deinem Urteil. Auch das oder halt die Unterwerfung unter eine politische Idee, wie ich sie ja noch weiter ausarbeiten möchte. Also es ist natürlich heute schwierig, an irgendwas zu glauben in der Politik, aber deshalb arbeite ich ja hier dieses Manifest der KKP aus. Ja, diese Unterwerfung, das ist die höchste Ausdrucksform des Lebens und nur nach seinen eigenen Zielen und Wünschen zu schauen, nach seiner Biografie zu schauen, das ist aus meiner Sicht Wahnsinn oder kann zumindest zu keinem lebenswerten Leben führen. Das war nur meine Überlegung zu diesem Text, aber jetzt ist die Folge halt schon so lang und die Lesung dieser Stelle dauert etwa 20 Minuten. Aber ja, ich überlege mal, ob ich das dann noch anhänge oder ob sich das vielleicht für jemand anders noch anbietet. Das merkt ihr dann ja gleich, ob es noch weitergeht mit diesen 20 Minuten. Und ja, ansonsten bin ich hier, glaube ich, ganz gut ans Ende gelangt mit meinen Gedanken. Ich sag mal, das, was ich da vorgelesen habe über Esoterik und Exoterik, war auch etwas so ein esoterischer Inhalt, der mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Und ja, ich musste das einfach hier mal rauslassen, auch wenn es ganz schön anstrengend war, so viel zu lesen. Und ich sage auch, vielleicht wäre es besser, hier frei zu sprechen. Aber nein, es ist einfach wichtig, diese wissenschaftliche Arbeit, die Marlon Grohn da leistet, mit euch zu teilen, um auch einen positiveren Begriff auf die Wissenschaft zu bekommen. Denn ja, der Marxismus ist auch Wissenschaft und mich hat er an der Wissenschaft halt immer nur gestört, dieser Fokus auf die Physik, auf die reinen Zahlen, auf die reinen Modelle. Ja, es ist auch so eine Art persönliches Trauma, weil ich ja, wie in Folge 13, wie ich da schon sagte, habe ich ein Jahr lang Physik studiert und es dann aber abgebrochen. Und das habe ich halt seitdem immer wieder bereut, weil mir dann klar geworden ist, was für eine wunderschöne, reichhaltige Wissenschaft die Physik ist, die man so nicht vergleichen kann mit einer anderen Wissenschaft. Und deshalb war es auch mein Anspruch, nochmal Physik zu studieren. Das sage ich auch ja jetzt nicht direkt in diesem Moment. Aber vielleicht wirken wir hier erstmal auf politische Verbesserungen hin an den Unis, dass das Studieren wieder Spaß macht. Dann werde ich mich auch wieder einschreiben für Physik. Ja, das ist schon mein Ziel. Und deshalb so ist das halt zu erklären ein bisschen, dass ich immer so geringschätzig über die Wissenschaft herziehe und sage, warum vertrauen wir da so auf die Wissenschaft? Weil ich halt sagte, ja, ich will mich damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Das Trauma ist zu tief, dass ich an der Physik so gescheitert bin, obwohl ich eigentlich wusste, ich wäre doch geistig in der Lage gewesen. Also das ist auch alles nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt oder diese Mathematik, wie einem da Angst eingejagt wird. Nein, es ist wirklich machbar, Physik zu studieren und ich kann es nur empfehlen. Aber ja, jetzt war es halt erstmal wichtig, rauszugehen aus der reinen Naturwissenschaft und sich erstmal Gedanken über die Gesellschaft zu machen und zu sagen, hier will ich jetzt mal wissenschaftlich rangehen, ein bisschen erforschen, was geht da vor sich. Und danach gehe ich dann ja wieder zurück zur Physik. Das habe ich also noch fest im Blick, dieses Ziel. Und gut, trotzdem muss ich hier dann noch übergehen, zu sagen, ja, aber ich habe dann ja Informatik studiert und nur den Bachelor gemacht, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber meine Abschlussarbeit, also meine Bachelorarbeit, war halt wirklich interessant und im Bereich der mathematischen Logik angesiedelt. Der Professor war gleichzeitig Theologe, also damals habe ich es nicht so verstanden, wie kann das zusammengehen, Mathematik und Theologie. Jetzt verstehe ich es natürlich immer mehr, auch durch meine Beschäftigung hier mit der Klimapolitik. Ja, da gehört Religion und Theologie auch dazu. Und klar, er hatte das also schon so verinnerlicht, die Mathematik kann nicht auf eigenen Beinen stehen. Es braucht die Theologie, um sie zu rechtfertigen. Daher ist einfach, wollte ich hier einfach nur noch erwähnen, der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz, also das ist nichts, womit ich mich jetzt so auseinandergesetzt hätte in meiner Bachelorarbeit, da ging es wirklich um relativ simple Sachen aus der Aussagenlogik, die erste Stufe der Logik. Nein, aber Gödel hat ja in den 1930er Jahren wirklich diesen Beweis geführt, dass nämlich ein Axiomensystem wie die Mathematik, also die Mathematik ist ja auch nicht die Wahrheit, sondern sie geht halt aus von ein paar definierten Wahrheiten. Ich weiß nicht, 4 oder 8 Axiome kann man da aufstellen. Irgendwelche Aussagen, von denen wir sagen, das ist halt die Wahrheit, da können wir nicht hinter zurückgehen. Und alles andere leitet sich halt daraus ab, so in der Mathematik. Aber was Gödel dann herausfand und einwandfrei bewiesen hat, ist, dass kein Axiomensystem seine eigene Widerspruchsfreiheit beweisen kann. Heißt also, wenn wir da uns ein paar Axiome nehmen und darauf unsere Wissenschaft begründen, dann können wir uns niemals ganz sicher sein, dass uns das zu einem widerspruchsfreien System führen wird. Dass wir also da nie einen Widerspruch finden werden. Wir können von der heutigen Mathematik sagen, ja, die ist gut getestet, die ist eine breit erforschte Disziplin. Da wäre schon mal jemand aufgefallen, vielleicht wenn es da einen Widerspruch gäbe in dem Axiomsystem, auf das sie sich gründet. Aber letztlich beweisen können wir es nicht, dass diese Axiome irgendwie so richtig sind. Wir müssen halt an sie glauben. Und das ist die Verbindung von Wissenschaft und Glaube, wo ich sage, ja, setzen wir mal beim Glauben an und glauben hier an uns als politische Subjekte, dass wir was verändern können in der Welt und dass wir hier wirklich was erkennen können und daraus politische Ideen und Forderungen ableiten können. Das sind die Axiome, von der wir als Klimabewegung oder KKP dann ausgehen können. Und es braucht halt immer diese Axiome. Und es ist dann irgendwann auch egal, noch die weiterhin zu hinterfragen, sondern wichtig ist dann nur, daraus eine Theorie zu entwickeln, ein System zu entwickeln. Was wollen wir denn jetzt tun? Welche Politik müssen wir hier ins Auge fassen? Gut, das Thema des Glaubens, das scheint jetzt aber doch recht gut eigentlich einzuleiten und einzustimmen auf Houellebecqs Text, also den Auszug in Unterwerfung. Dann denke ich, hänge ich das noch an und sage hier nur, es zur Erklärung geht es also in dem Roman darum, dass dieser Protagonist ein Hochschuldozent ist und es kommt dann zu einer Umwälzung an den Hochschulen, die werden dann übernommen von irgendwelchen saudischen Königshäusern, also die Hochschulen in Frankreich werden dann von dem saudischen Prinz finanziert und nicht mehr vom Staat. Und dadurch müssen halt alle Lehrkräfte zum Islam konvertieren. Und jetzt versucht der Rektor der Uni, den Protagonisten dazu zu bringen, auch zu konvertieren, damit er noch weiter lernen kann. Und als erstes schmeichelt ihm der Rektor halt so und führt ihm da aus, wie sehr er seine wissenschaftliche Arbeit bewundert, dass er da seine Doktorarbeit sogar im Regal stehen hat. Und dann geht der Rektor aber dazu über, mal zu erklären, warum könnte es eigentlich sogar aus logischer Sicht Sinn machen, an Gott zu glauben und zum Islam zu konvertieren. Dieser Rektor ist also schon konvertiert, ist also Muslim und er hat ein wunderschönes Haus. Das ist nur wichtig zu wissen, weil immer wieder von den Arènes de Lutèce die Rede ist. Das sind also solche antiken Kampfarenen, anscheinend von den alten Römern. Ich werde das hier mal kurz googeln. Google sagte mir, 15.000 Menschen haben da einen Platz gefunden und es wurden tatsächlich Gladiatorenkämpfe dort aufgeführt. Und auf diese Arena hat man also einen wunderbaren Ausblick vom Haus des Rektors, bei dem der Protagonist dann zu Gast ist bei diesem Gespräch. Und das wollte ich hier nur noch kurz einordnen, weil diese Arenen dann auch eine wunderbare historische Kulisse bieten für dieses Gespräch. Also es geht um Glaube und mein Glaube ist halt klar der an die klimakommunistische Partei. Ja, aber wir können hier in dem Auszug nochmal nachhören, warum ist es eigentlich sinnvoll, überhaupt zu glauben und überhaupt wir als Menschen sind so klein und unbedeutend. Wie können wir uns eigentlich anmaßen, überhaupt zu behaupten, es gäbe keinen Gott? Also hier ist mein Punkt, ich will hier schon konsequenter Atheist sein, aber halt gläubiger in dem Sinne, dass ich an eine politische Bewegung glaube und halt an diese Klimarevolution. In diesem Sinne können wir sagen, ja, auch wenn es diesen Gott in dem Sinne nicht gibt, gibt es doch halt dieses höhere Subjekt, zum Beispiel Gaia, an dem wir da unser Handeln messen können. Und das wird nicht zu einem jüngsten Gericht führen. Also ja, nach dem Tod wird da nichts mehr kommen und wird Gaia auch nicht über uns richten. Aber halt für diejenigen, die da noch weiter die Erde bewohnen, kann es ja einen Unterschied machen, ob wir daran geglaubt haben oder nicht geglaubt haben, dass Gaia so das Subjekt der Geschichte ist und so erhalten und geschützt werden sollte. Damit reicht es dann aber wirklich für heute und ich bin schon hundemüde hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass als nächste Folge dann die mit meinem Bruder kommt, aber deshalb habe ich ja auch extra noch die Folge 19 gemacht, damit nämlich die Jubiläumsfolge natürlich diese besondere Folge sein kann mit meinem Bruder, Folge 20 dann. Ja, dann hören wir uns da beim nächsten Mal wieder. Wann es sein wird, will ich jetzt nicht versprechen, aber für morgen haben wir da schon mal einen ersten Versuch geplant. Dann wünsche ich euch wie immer eine gute Nacht und viel Spaß noch mit dem Text von Welbeck. Bis zum nächsten Mal. Ich leerte mein Glas und schenkte mir ein drittes ein. Durch das große Fenster sah ich die Sonne über den Arän untergehen. Die Stille wurde ein wenig unangenehm. Gut, er wollte die Karten offen auf den Tisch legen. Und ich letztendlich auch. Es gibt jedoch eine Bedingung, sagte ich vorsichtig. Eine Bedingung, die alles andere als unerheblich ist. Er hob langsam den Kopf. Denken Sie, dass ich jemand bin, der zum Islam konvertieren könnte? Er senkte den Kopf, als würde er sich in intensive persönliche Überlegungen vertiefen. Dann, indem er seinen Blick wieder auf mich richtete, antwortete er, ja. Im nächsten Augenblick sah er mich mit seinem strahlenden, arglosen Lächeln an. Ich kam bereits zum zweiten Mal in diesen Genuss, was den Schock ein wenig milderte. Trotzdem blieb sein Lächeln furchtbar wirkungsvoll. Jedenfalls war es jetzt an ihm zu sprechen. Ich steckte mir zwei inzwischen lauwarme Teigtaschen unmittelbar nacheinander in den Mund. Die Sonne verschwand hinter den Zuschauerrängen, die Aräns waren jetzt in die Dunkelheit getaucht. Es war eine eigenartige Vorstellung, dass hier vor ungefähr 2000 Jahren tatsächlich Kämpfe zwischen Gladiatoren und Raubtieren stattgefunden hatten. Sie sind nicht katholisch, das hätte ein Hindernis sein können, fuhr er fort. Nein, in der Tat, man konnte nun wirklich nicht sagen, dass ich katholisch war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ein überzeugter Atheist sind. Echte Atheisten gibt es im Grunde genommen nur wenige. Glauben Sie? Ich hatte im Gegenteil den Eindruck, als sei der Atheismus in der westlichen Welt sehr stark verbreitet. Meiner Meinung nach nur oberflächlich. Die einzigen wahren Atheisten, die mir begegnet sind, waren Rebellen. Ihnen reichte es nicht, eiskalt festzustellen, dass es keinen Gott gibt. Sie lehnten seine Existenz ab, so wie Bakunin, der sagte, selbst wenn Gott existierte, müsste man ihn loswerden. Letztlich waren es Atheisten vom Typ Kirillow. Sie lehnten Gott ab, weil sie den Menschen an seine Stelle setzen wollten. Sie waren Humanisten, sie hatten eine hohe Vorstellung von der menschlichen Freiheit, der menschlichen Würde. Ich vermute, sie erkennen sich auch in diesem Porträt nicht wieder. Nein, auch darin nicht. Allein das Wort Humanismus verursachte bei mir ein leichtes Gefühl von Übelkeit. Aber vielleicht waren es auch die warmen Teigtaschen, mit denen ich es übertrieben hatte. Ich nahm noch ein Glas Merceau, um das Gefühl zu vertreiben. Fest steht, sagte er weiter, dass die meisten Menschen ihr Leben leben, ohne sich allzu sehr mit solchen Fragen zu beschäftigen. Denn sie erscheinen ihnen zu philosophisch. Sie denken nur darüber nach, wenn sie mit einer dramatischen Situation konfrontiert sind, einer schweren Krankheit, dem Tod eines Angehörigen. Das gilt zumindest für den Westen. Überall sonst auf der Welt sterben und töten die Menschen, führen sie blutige Kriege im Namen solcher Fragen. Und das seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Die Menschen bekämpfen sich wegen metaphysischer Fragen, nicht wegen irgendwelcher Wachstumsraten oder der Aufteilung von Jagdrevieren. Aber in Wahrheit hat der Atheismus nicht mal im Westen eine solide Grundlage. Wenn ich mit Menschen über Gott spreche, leihe ich ihnen im Allgemeinen als erstes ein Buch über Astronomie. Ihre Fotos sind wirklich sehr schön. Ja, die Schönheit des Universums ist bemerkenswert. Und insbesondere seine unvorstellbare Größe ist unfassbar. Hunderte Milliarden Galaxien, von denen jede aus hunderten Milliarden Sternen besteht, die zum Teil Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt sind, Billionen und Billionen Kilometer. Und auf der Ebene von einer Milliarde Lichtjahren beginnt sich eine Ordnung auszubilden. Die galaktischen Haufen verteilen sich so, dass sie sich zu einem labyrinthischen Bild formieren. Konfrontieren Sie 100 zufällig auf der Straße ausgewählte Passanten mit diesen wissenschaftlichen Fakten? Wie viele von ihnen haben die Stirn zu behaupten, dass alles sei aus Zufall erschaffen worden? Zumal das Universum relativ jung ist, bestenfalls 15 Milliarden Jahre. Hier greift das berühmte Theorem des endlos tippenden Affen. Wie lange müsste ein Schimpanse zufällig auf einer Schreibmaschine herumtippen, um die Werke William Shakespeares entstehen zu lassen? Wie lange würde ein blinder Zufall benötigen, um das Universum wieder entstehen zu lassen? Ganz sicher deutlich mehr als 15 Milliarden Jahre. Und das ist nicht nur der Standpunkt der Menschen auf der Straße, es ist auch derjenige der größten Wissenschaftler. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es vielleicht keinen brillanteren Geist gegeben als den Isaac Newtons. Denken Sie nur an die außerordentliche, unerhörte intellektuelle Leistung, die darin bestand, das Phänomen der Erdanziehung und das der Bewegung der Planeten in einem einzigen Gesetz zusammenzufassen. Nun, Newton glaubte an Gott, er glaubte fest an ihn, so fest, dass er die letzten Jahre seines Lebens mit Studien zur Bibelexegese verbrachte, der einzige heilige Text, der ihm tatsächlich zugänglich war. Einstein war ebenfalls kein Atheist, auch wenn das wirkliche Wesen seines Glaubens schwerer zu bestimmen ist. Als er jedoch Bohr entgegnete, Gott würfelt nicht, hat er nicht gescherzt, es war für ihn unvorstellbar, dass die Gesetze des Universums vom Zufall bestimmt würden. Das Argument vom Uhrmachergott, das Voltaire für unwiderlegbar hielt, ist immer noch genauso stark wie im 18. Jahrhundert. Es hat sogar in dem Maße an Stichhaltigkeit gewonnen, indem die Wissenschaft eine immer engere Verbindung zwischen der Astrophysik und der Partikelmechanik hergestellt hat. Ist es im Grunde genommen nicht lächerlich, wenn diese mickrige Kreatur, die auf einem unbedeutenden Planeten in einem Seitenarm einer ganz gewöhnlichen Galaxie lebt, sich auf sein Beinchen aufrichtet und verkündet, es gibt keinen Gott? Aber verzeihen Sie mir, ich schweife ab. Nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich finde es wirklich sehr interessant, sagte ich aufrichtig, wenn ich auch langsam besoffen wurde. Ein Blick aus dem Augenwinkel auf die Flasche Merceau bestätigte, dass sie leer war. Es stimmt, fuhr ich fort, dass mein Atheismus auf keiner soliden Grundlage fußt. Es wäre anmaßend von mir, das zu behaupten. Anmaßend, ja, das ist das treffende Wort. In seinem Kern ist dem atheistischen Humanismus ein ungeheurer Hochmut, eine ungeheure Arroganz zu eigen. Und selbst die christliche Vorstellung der Fleischwerdung zeugt im Grunde von einer leicht komischen Anmaßung. Gott ist Mensch geworden. Hätte Gott sich nicht eher in einem Bewohner von Sirius oder der Andromeda-Galaxie inkarnieren sollen? Glauben Sie an außerirdisches Leben? Unterbrach ich ihn überrascht. Ich weiß es nicht, ich denke nicht oft darüber nach, aber das ist lediglich eine Frage der Arithmetik. Angesichts der Myriaden Sterne, die das Universum bevölkern, die nicht bestimmbaren Anzahl von Planeten, die sich um jeden dieser Sterne drehen, wäre es sehr überraschend, wenn nur auf der Erde Leben entstanden sein sollte. Wie auch immer, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass das Universum offensichtlich die Merkmale eines intelligenten Entwurfs trägt. Es ist offensichtlich die Verwirklichung eines Plans, der von einer gigantischen Intelligenz ersonnen wurde. Und diese einfache Vorstellung würde sich früher oder später wieder durchsetzen. Das habe ich schon in sehr jungen Jahren begriffen. Die ganze intellektuelle Debatte des 20. Jahrhunderts hatte sich auf einen Widerstreit zwischen dem Kommunismus, sagen wir der Hardcore-Variante des Humanismus, und der liberalen Demokratie, seiner weichen Variante, beschränkt. Das war jedoch furchtbar eindimensional. Ich glaube, ich wusste, seit ich 15 war, dass die Rückkehr der Religion, von der man damals zu sprechen anfing, unvermeidlich war. Meine Familie war eher katholisch. Nun, das lag eigentlich schon etwas länger zurück. Es waren eigentlich meine Großeltern, die katholisch gewesen waren, so dass ich mich naturgemäß zunächst dem Katholizismus zugewandt habe. Und von meinem ersten Studienjahr an habe ich mich der identitären Bewegung angenähert. Ich muss einen Moment lang meine Überraschung zu erkennen gegeben haben, denn er unterbrach sich und betrachtete mich mit einem angedeuteten Lächeln. Im selben Augenblick klopfte es an der Tür. Er antwortete auf Arabisch und herein kam wieder Malika. In den Händen ein weiteres Tablett mit einer Kaffeekanne, zwei Tassen und einem Teller Baklava mit Pistazien sowie Brios. Auch eine Flasche Buka und zwei kleine Gläser standen auf dem Tablett. Bevor er fortfuhr, schenkte uns Rediger den Kaffee ein. Er war bitter, sehr stark und tat mir außerordentlich gut. Ich konnte sofort wieder ganz klar denken. Ich habe aus den Aktivitäten in meiner Jugendzeit nie ein Hehl gemacht, fuhr er fort. Und meine neuen muslimischen Freunde haben nie auch nur daran gedacht, sie mir vorzuwerfen. Es erschien ihnen vollkommen normal, dass ich mich bei meiner Suche nach einem Weg, dem atheistischen Humanismus zu entkommen, als erstes meiner eigenen abendländischen Tradition zuwandte. Abgesehen davon waren wir weder Rassisten noch Faschisten. Nun ja, im Grunde schon, um ganz ehrlich zu sein. Einige Identitäre waren zumindest nicht weit davon entfernt, aber ich auf keinen Fall, niemals. Die Faschismen erschienen mir schon immer als ein gespenstischer, albtraumartiger und falscher Versuch, toten Nationen wieder Leben einzuhauchen. Ohne das Christentum wären die europäischen Nationen nichts als ein Körper ohne Seele, Zombies. Bleibt nur die Frage, konnte das Christentum wieder aufleben? Ich habe es geglaubt, einige Jahre lang, mit wachsendem Zweifel, zumal ich zunehmend vom Denken Toynbees geprägt war, von seiner Idee, dass der Zusammenbruch einer Kultur nicht durch einen militärischen Angriff von außen verursacht wird, sondern dadurch, dass sie an sich selbst zugrunde geht. Und dann ist alles an einem Tag, genau gesagt am 30. März 2013, in Bewegung geraten. Ich erinnere mich, dass es das Osterwochenende war. Ich lebte damals in Brüssel und hin und wieder habe ich in der Bar, dem Metropol, ein Glas getrunken. Mir hat der Jugendstil schon immer gefallen. In Prag und Wien gibt es herrliche Sachen und auch in Paris oder London stehen einige interessante Gebäude. Aber, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, für mich war das Hotel Metropol in Brüssel der Gipfel der Jugendstilarchitektur und insbesondere dessen Bar. Am Morgen des 30. März ging ich zufälligerweise an der Bar vorbei und bemerkte ein kleines Plakat, auf dem darauf hingewiesen wurde, dass die Bar des Metropol noch an diesem Abend endgültig schließen würde. Ich war verblüfft. Ich fragte die Kellner, sie bestätigten es. Die Gründe für die Schließung kannten sie aber nicht genau. Zu erkennen, dass man bis gerade eben in diesem Meisterwerk des Jugendstils Sandwiches und Biere, Wiener Schokoladenspezialitäten und Sahnetörtchen bestellen konnte, dass man sein alltägliches Leben in einer von Schönheit geprägten Umgebung leben konnte und dass all dies verschwinden würde auf einen Schlag und mitten in der Hauptstadt Europas. Ja, in genau diesem Augenblick habe ich es begriffen. Europa war bereits an sich selbst zugrunde gegangen. Dieses Europa, das der Gipfel der menschlichen Zivilisation war, ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten an sich selbst zugrunde gegangen, fuhr Rediger betrübt fort. Er hatte kein Licht eingeschaltet. Das Zimmer wurde lediglich von einer Schreibtischlampe beleuchtet. In ganz Europa hat es anarchistische und nihilistische Bewegungen gegeben, den Aufruf zu Gewalt, die Ablehnung jedes moralischen Gesetzes. Und ein paar Jahre später wurde im durch nichts zu rechtfertigenden Wahnsinn des Ersten Weltkriegs allen ein Ende gemacht. Freud hat sich in dieser Hinsicht ebenso wenig getäuscht wie Thomas Mann. Wenn sich Frankreich und Deutschland, die beiden fortschrittlichsten, zivilisiertesten Nationen der Welt, dieser unsinnigen Schlechterei hingeben konnten, dann bedeutete das, dass Europa tot war. Ich habe also den letzten Abend bis zur Schließung im Metropol verbracht. Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen und auf meinem Weg durch halb Brüssel bin ich am Viertel mit den europäischen Institutionen vorbeigelaufen, dieser düsteren, von Elendsquartieren umgebenen Festung. Am nächsten Tag bin ich zu einem Imam in Saventem gegangen. Und am übernächsten Tag, dem Ostermontag, habe ich in Gegenwart von ungefähr 10 Zeugen die rituelle Formel für die Konversion zum Islam gesprochen. Der Park der Arène de Lutèce lag jetzt in völliger Dunkelheit und auch die letzten Touristen waren verschwunden. Die wenigen Straßenlaternen verbreiteten auf den Zuschauerrängen ein schummriges Licht. Bestimmt glaubten die Römer, ihre Kultur würde ewig währen und das noch unmittelbar vor dem Untergang ihres Reiches. Waren sie auch an sich selbst zugrunde gegangen? Rom war eine brutale Kultur, extrem fähig auf militärischer Ebene und obendrein eine grausame Kultur, in der dem Volk zur Zerstreuung tödliche Kämpfe zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Raubtieren dargeboten wurden. Gab es bei den Römern einen Wunsch zu verschwinden, eine verborgene Schwachstelle? Rédigé hatte gewiss Edward Gibbon gelesen und auch noch andere Autoren dieser Art, von denen ich bestenfalls die Namen kannte. Ich fühlte mich nicht ganz imstande, das Gespräch in Gang zu halten. »Ich rede wirklich zu viel«, sagte er und deutete eine verlegene Geste an. Er schenkte mir ein Glas Buka ein und reichte mir noch einmal das Tablett mit dem Gebäck. Es schmeckte ausgezeichnet. Das Zusammenspiel mit dem bitteren Feigenschnaps war köstlich. »Es ist spät. Ich sollte Sie vielleicht besser allein lassen«, sagte ich zögerlich. In Wahrheit verspürte ich keine große Lust zu gehen. »Warten Sie!« Er erhob sich und ging zu seinem Schreibtisch, hinter dem einige Regale mit Wörterbüchern und Nachschlagewerken standen. Er kam mit einem schmalen, von ihm verfassten Bändchen zurück, das in einer illustrierten Taschenbuchreihe erschienen und mit 10 Fragen zum Islam betitelt war. »Ich quäle Sie hier 3 Stunden lang mit meinem religiösen Bekehrungseifer und dabei habe ich doch ein Buch über diese Frage geschrieben, die einem in Fleisch und Blut übergehen sollte. Aber Sie haben vielleicht schon davon gehört?« »Ja, es hat sich sehr gut verkauft, nicht wahr?« 3 Millionen Exemplare«, sagte er entschuldigend. »Man könnte meinen, ich hätte der allgemeinen Verbreitung des Islam einen vollkommen unerwarteten Dienst erwiesen.« »Natürlich ist es furchtbar schematisch«, entschuldigte er sich erneut, »aber Sie werden es zumindest schnell gelesen haben.« Das Bändchen hatte 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, im Wesentlichen Fotos islamischer Kunst. Es würde mich in der Tat nicht viel Zeit kosten. Ich steckte das Buch in meinen Rucksack. Er schenkte uns nochmal 2 Gläser Bukan ein. Der Mond, der am Nachthimmel aufgegangen war, erleuchtete die Zuschauerränge der Arène hell. Sein Licht schien jetzt deutlich stärker als das der Laternen. Ich bemerkte, dass die Bilder mit den Koranversen und den Galaxien an der mit Pflanzen behängten Wand von kleinen Strahlern angeleuchtet wurden. »Sie leben in einem sehr schönen Haus. Es hat mich Jahre gekostet, es zu bekommen. Es war wirklich nicht einfach, das dürfen Sie mir glauben. Es erfüllt jede Minute meines Lebens mit einem Glücksgefühl, in dem Haus zu leben, in dem Dominique Ory Geschichte der O geschrieben hat. Zumindest in dem Haus, in dem der Geliebte lebte, um dessen Liebe willen sie dieses Buch geschrieben hat. Es ist ein faszinierendes Buch, finden Sie nicht auch?« Ich war derselben Meinung. Im Prinzip hatte Geschichte der O alles, um mir zu missfallen. Die beschriebenen Phantasmen widerten mich an. Und das Ganze war ungeheuer kitschig. Die Wohnung auf der Ile Saint-Louis, die Stadtvilla auf dem Faubourg Saint-Germain, Sir Stephen, kurz, das alles ging mir unheimlich auf den Wecker. Und trotzdem durchzog das ganze Buch eine Leidenschaft, ein Zauber, der alles andere vergessen ließ. »Es ist die Unterwerfung«, sagte Rédigé leise. Der nie zuvor mit dieser Kraft zum Ausdruck gebrachte grandiose und zugleich einfache Gedanke, dass der Gipfel des menschlichen Glücks in der absoluten Unterwerfung besteht. »Das ist ein Gedanke, bei dem ich zögere, ihn meinen Glaubensbrüdern ohne weiteres darzulegen, die ihn möglicherweise für blasphemisch halten könnten. Aber für mich besteht eine Verbindung zwischen der unbedingten Unterwerfung der Frau unter den Mann, wie sie in Geschichte der O beschrieben wird, und der Unterwerfung des Menschen unter Gott, wie sie der Islam anstrebt. Sehen Sie«, fuhr er fort, »der Islam akzeptiert die Welt und er akzeptiert sie als Ganzes, Er akzeptiert die Welt, wie sie ist, um mit Nietzsche zu sprechen. Für den Buddhismus ist die Welt Dukkha, Mangel, Leiden. Auch das Christentum hegt ihr gegenüber große Vorbehalte. Wird Satan nicht als der Fürst dieser Welt bezeichnet? Für den Islam hingegen ist die göttliche Schöpfung vollkommen. Sie ist ein absolutes Meisterwerk. Was ist der Koran letztlich als eine sehr lange, schwärmerische Lobeshymne? Ein Lob des Schöpfers und der Unterwerfung unter seine Gesetze. Für gewöhnlich empfehle ich Menschen, die sich dem Islam nähern möchten, nicht als erstes die Lektüre des Koran, außer natürlich, sie wollen sich die Mühe machen, Arabisch zu lernen und sich in den Originaltext zu vertiefen. Ich empfehle ihnen vielmehr, sich die Lesung der Suren anzuhören und sie nachzusprechen, ihren Rhythmus, ihren Odem zu fühlen. Der Islam ist die einzige Religion, die in der Liturgie die Verwendung von Übersetzungen verboten hat, weil der Koran vollständig aus Rhythmen, Reimen, Refrains, Assonanzen besteht. Er beruht auf der Idee, der Grundidee der Poesie, einer Einheit von Klang und Sinn, die es ermöglicht, die Welt zu erzählen.